So, willkommen zur zweiten Folge von Zekfault FM. Und in dieser Folge wollten wir uns mal WireGuard angucken.
So sieht's aus.
So, hallo Daniel.
Hallo Florian.
So, WireGuard hat ja ein kleines bisschen Schlagzeilen gemacht. Also, was heißt Schlagzeilen? Also auf jeden Fall hat Linus Torvald auf der Linux-Kernel-Mailingliste sehr positiv über WireGuard gesprochen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, du hast mich zu WireGuard gebracht, ne? Das war so letztes Jahr irgendwie im Büro, hast du dann irgendwie mal gemeint, ah, guck mal, da ist doch so ein neues VPN-Ding von dem Jason Donnfeld, oder? War das so?
Ja, ich glaube schon. Ja? Aber wir haben es beide sofort geliebt, kann man sagen.
Schon, ne? Liebe auf den ersten Blick.
Ist auch einfach wirklich Zeit für ein neues VPN, wenn man mal ehrlich ist. Aber vielleicht gehen wir erstmal noch einen Schritt zurück, was ein VPN überhaupt ist.
Genau.
Mal kurz anreißen.
Was ist denn ein VPN? Was braucht man denn ein VPN?
Virtual Private Network. Ja, es hilft dir im Prinzip, zwei Netzwerke miteinander zu verbinden. Also, ne, im Prinzip ein virtuelles Netzwerk zu haben, was sich anfühlt wie ein echtes Netzwerk, aber auch jetzt von der Distanz her getrennt sein kann. Also ich denke mal, grundlegend kennen das viele, dass man irgendwie, man hat einen VPN-Client, mit dem man beispielsweise in sein Firmennetz connectet, wenn man unterwegs ist. Und das hat eben den Vorteil, dass man Services erreichen kann, die eigentlich nur im internen Firmennetz erreichbar sind, die man vielleicht auch jetzt nicht nach draußen öffentlich haben will. Und indem man halt durch einen VPN-Client über ein VPN-Gateway in das Firmennetz reinconnectet, hat man dann Zugriff auf die internen Dienste.
Ganz genau.
Also das ist, denke ich mal, der Hauptanwendungsfall. Man kann natürlich auch ganze Netzwerke zusammenschalten, was jetzt vielleicht auch Firmen dann tun, verschiedene Niederlassungen, komplette Netzwerke miteinander zu verbinden und nicht nur einen Client in das Netzwerk reinzubringen.
Genau, aber also wie du schon gesagt hast, also das Wichtigste ist, dass man zwei Netze quasi miteinander verbinden kann. Genau, und Default ist so, man arbeitet von zu Hause oder man ist zu Hause und möchte quasi in die Uni connecten, wäre auch nochmal ein zweiter.
Genau.
Das wird mittlerweile von vielen Universitäten irgendwie auch gemacht, dass man da dann gleich einen VPN-Zugriff bekommt, sodass man auf die Infrastruktur zugreifen kann, auch wenn man irgendwie sich nicht in der Uni befindet.
Genau, und das ist ja eigentlich auch eine ganz schöne und nützliche Angelegenheit. Genau. Es ist im Prinzip dann so, als wäre man wirklich im lokalen Netz, im internen Netz. Also man ist ja praktisch auch im internen Netz dadurch. Man kriegt wirklich eine interne IP-Adresse, dann häufig eine 10er oder so. Da werden ja dann private Adressen genommen. Genau.
Ja, finde ich, glaube, das beschreibt eigentlich VPN erstmal ganz gut. Ja. So was, ich würde vielleicht nochmal ganz gern, der Linus Torvald hat ja auf der Linux-Kernel-Mailingliste was über WireGuard gesagt. Vielleicht, ich lese das gerade mal ganz kurz vor.
Ja,
da ging es also erstmal ging es um was anderes und dann schrieb er auf dieser Mailingliste: By the way, on an unrelated issue, I see that Jason, hier wird über Jason Donnfeld, der Autor von WireGuard gesprochen, actually made the pull request to have WireGuard included into the kernel. Can I once again state my love for it and hope it get merged soon? Maybe the code isn't perfect, but I've skimmed it and compared to the horrors of OpenVPN and IPsec, it's a work of art. Also,
boom.
Ja, das muss schon sagen, ne? Bombe also geplatzt.
Boom. Ja, also Vom Linus sowas zu hören.
Das ist schon ein dickes Ding, muss man auf jeden Fall
sagen.
Ja,
ist auf jeden Fall ein Statement, ja.
Und er hat auch in dieser E-Mail beschreibt er eigentlich auch schon, dass OpenVPN und IPsec, das sind also aktuelle Protokolle, um VPN eben, um VPNs zu betreiben, dass das wirklich ein großes Problem ist.
Genau. Und also ist ja für seine Wortwahl noch sehr gnädig, nur von Horror zu sprechen. Den kennt man ja auch anders, aber das ist vielleicht mal ein Thema für eine eigene Folge.
Ja. Ich persönlich habe, du bestimmt auch, also OpenVPN habe ich jetzt selber schon benutzt. Ich glaube, also ich habe auch IPsec benutzt, aber ich habe es selber noch nicht aufgesetzt. Meistens waren das irgendwelche proprietären, Cisco hat da auch so ein proprietäres IPsec-Protokoll, was dann irgendwie immer nur mit diesem Cisco-Client funktioniert und so. Also das hatte ich schon mal auch als Sicht als Anwender schon mal benutzt gehabt. OpenVPN habe ich schon einen Server selber aufgesetzt. IPsec habe ich jetzt selber noch keinen Server aufgesetzt. Aber vielleicht können wir ja irgendwie mal ein bisschen diskutieren, warum jetzt IPsec eigentlich, warum man das eigentlich nicht unbedingt haben möchte oder was so ein paar Probleme sind. Und es gibt dort von Niels Ferguson und Bruce Schneier gibt's ein Paper mit dem Namen, ich sag's mal ganz genau, A Cryptographic Evaluation of IPsec. Das ist von 1900, ist schon ein bisschen älter, das ist
99, ja.
99, Februar 99. Ganz kurz vielleicht zu den Autoren, Bruce Schneier, den sollte man kennen, der ist relativ bekannt durch seinen Blog Schneier on Security. Hat auch einige Bücher geschrieben. Ich glaube, das bekannteste ist irgendwie Applied Cryptography Protocols, Algorithms and Source Code in C, was jetzt mittlerweile schon als veraltet gilt, aber das ist immer noch ein sehr bekanntes Buch. Er hat auch kürzlich auch, also er hat eine relativ große Liste an Büchern geschrieben. Also Bruce Schneier muss man eigentlich kennen, ne?
Ja, also in dem Bereich ist auch ein sehr bekannter Speaker und an dem kommt man nicht vorbei. Den hat man auf jeden Fall schon mal gehört, wenn man sich mit IT-Sicherheit beschäftigt.
Genau. Den Niels Ferguson, den hatte ich schon mal, also mir war der Name ein Begriff, aber als ich dem so ein bisschen mal hinterher gegoogelt habe, ist außer auch als ein niederländischer Kryptograf, hat auch an vielen Sachen mitgearbeitet, zum Beispiel an der Blockcipher Twofish.
Okay.
Aber ganz interessant war, dass er 2007 einen Vortrag mit Dan Shumov oder so gehalten hat von Microsoft, und zwar auf der Krypto 2007 mit dem Titel On the Possibility of a Backdoor of NIST SP 890 Dual ACPRNG. Also da geht es darum, dass sie quasi diskutieren, dass unter Umständen eine Hintertür in einem Random Number Generator, dass da eine Hintertür ist. Und der Vortrag war relativ kurz, er hat irgendwie nur 7 Slides, und da geht es darum, dass wenn bestimmte Parameter gesetzt sind, dass man dann die Zufallszahlen berechnen kann oder vorhersagen kann. Und das war aber zur damaligen Zeit nur eine Vermutung. Und was ich sehr spannend fand, ist, dass Edward Snowden mit seinen Enthüllungen 2013 hat sich diese Vermutung bestätigt. Das ist also von
Ach
der
Quatsch.
NSA, ist quasi, die NSA hat quasi die NIST dazu gepusht, dass das eingebaut wird, dass das Standard wird. Und
Okay.
da wurden Backdoors in Random Number Generators eingebaut, was ich eine ziemlich, und da war er beteiligt. Also er hatte da die Vermutung relativ früh 2007 geäußert, dass das irgendwie ein bisschen seltsam klang.
Ja, krass.
Ja,
Okay.
fand ich
Also,
irgendwie ganz interessant, als ich dem da so ein bisschen hinterher gegoogelt habe.
jemand, der auch mal genauer hingucken kann.
Würde ich schon sagen, genau. Ja.
Sieht so aus, ja.
Ich habe das
Ja,
Paper
krass.
jetzt, von dem die beiden, was sie da beiden über IPsec schreiben, noch gar nicht, also nicht komplett durchgearbeitet, aber ich finde, wenn man sich allein da so ein paar Teile rausnimmt, dann fängt die Einleitung von diesem Paper von Bruce Schneier und Ferguson schon wie folgt an: IPsec was a great disappointment to us.
Kann man fast schon so stehen lassen, ne?
Das ist der erste Satz von
Ja.
zwei Kryptografen, die wirklich Plan haben, ist das die Einleitung. Und dann geht's
Ja.
weiter. Given the quality of the people that worked on it and the time that was spent on it, we expected a much better result. We are not alone in this opinion. From various discussions with people involved, we learned that virtually nobody satisfies with the process or the result.
Jo.
Also, huiuiui, aber interessant, sie sagen, da haben echt gute Leute dran gearbeitet, deswegen ja, überrascht es die jetzt eigentlich, dass IPsec eigentlich ein ziemliches Desaster ist?
Ja, ist so ein bisschen ja, überakademisiert, ne? So, also ich glaube, so, es ist einfach
Ja.
übertrieben theoretisch, diese ganzen Milliarden Layer, die man hat und viel, sehr viel Komplexität da drin. Und wie man ja, also wie bekannt ist, ist Komplexität häufig der Feind von allem, aber vor allem von Sicherheit.
Genau. Genau, da können wir gleich noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ich will noch mal ganz kurz, weil das ist nämlich auch in der Conclusion von denen, gehen die auch noch mal auf die Komplexität drauf ein. Sie waren aber dann auch ehrlich. Sie haben auch gesagt, aktuell haben wir, das ist jetzt 2000, was hatte ich, nee, 1999. Sie haben auch gesagt, okay, IPsec ist wirklich nicht besonders toll, aber es gibt aktuell
Ja.
kein besseres Security-Protokoll.
Gut, gab halt nichts, ja.
Nee, genau. Und wenn man sich anguckt, also OpenVPN ist auch 2001, also 2 Jahre später erst, ist quasi der erste Initial Release gewesen. Also OpenVPN gab es zu dem aktuellen Zeitpunkt nicht. Und dann in der Conclusion gehen beide Autoren nochmal drauf ein und sagen, Our main criticism of IPsec is its complexity. IPsec contains too many options and too many flexibility, and too much flexibility. There are often several ways of doing the same thing or similar things. This is a typical committee effect. Committees are notorious for adding features, options and adding flexibility to satisfy various factions of within the committee. Genau.
Ja,
Also wie du schon gesagt hast, ne, IP,
verstehe.
Komplexität und jeder und dann wird das nochmal und da wird halt alles hinzugefügt und am Ende hat man einen Haufen, der eigentlich überhaupt nicht mehr den. Also beide Autoren sagen auch und sind auch ehrlich in dem Paper, dass sie wirklich lange Zeit drauf verbracht haben zu verstehen, was abgeht, sie aber nicht das Gefühl haben, dass sie am Ende das Protokoll komplett durchdrungen haben.
Okay.
Und das sagen zwei führende Kryptografen. Also ich finde,
Ja, spricht für sich, ne?
das spricht für sich, ne?
Aber ich kann den Effekt gut nachvollziehen irgendwie, was sie kritisieren mit den Komitees. Ist halt wirklich, man kann sich da einen riesigen Tisch vorstellen, wo alle sitzen, verschiedene akademische Vertreter, vielleicht auch verschiedene Vertreter irgendwie von Firmen, die da irgendwie mitgemischt haben. Und jeder hat seine Vorstellungen und seine Wünsche und irgendwie du versuchst dann da irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner zu bauen, der irgendwie alle befriedigt. Und naja, da kommt halt zwangsläufig immer was viel Komplexeres raus, als wenn sich jetzt irgendwie einer hinsetzt und das perfekte Ding für genau seinen Anwendungszweck baut, dann ist das wahrscheinlich eine bessere Wahl für genau diesen Anwendungszweck.
Ganz genau. Ja, und ja, vielleicht, aber ich fand das, was du vorhin gesagt hast, Komplexität. Also ich glaube, da sind wir uns ja einig, Komplexität ist immer so ein Problem. Weil Komplexität heißt, man muss sich, also es bringt halt komplexe Sachen mit sich.
Genau.
Und das heißt, es ist sehr schwer zu durchdringen, sehr schwer zu verstehen. Und
Ja.
da birgt es einfach die Gefahr, dass sich Sicherheitslücken einfach viel, viel einfacher festsetzen. Es macht es schwer für Leute, die die Sachen verifizieren wollen. Also
Definitiv.
Komplexität ist ein Feind von Sicherheit.
Ja, das ist halt häufig sind das irgendwelche versteckten Optionen, die irgendwie keiner jemals angeguckt hat, weil keiner die jemals benutzt hat oder so. Und da schlummert irgendwas drin. Ja, ist ja groß und voll und man kann sich halt einfach, da musst du dir schon ein Jahr Zeit nehmen, um zu sagen, so, ich will jetzt einfach mal IPsec komplett, erstmal komplett verstehen und dann irgendwie angenommen, du sagst jetzt, du würdest es auch gerne komplett auditieren, da
Genau.
brauchst du Ressourcen und zwar ordentlich.
Definitiv.
Ja.
Und interessant, wie du sagst, dieser Komitee-Effekt, ne? Also jeder, sie sagen halt, das ist eigentlich nicht so die tolle Variante, um sichere IP-Protokolle zu bauen, weil jeder will was und ja.
Genau.
Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht so die tolle Variante ist. Gut, ja, IPsec ist also, das sind, ich würde mal, da haben wir jetzt mal ganz kurz so ein bisschen, sind wir auf die Probleme von IPsec eingegangen. Ich würde es ganz, also ich würde jetzt IPsec vermeiden, wenn geht. Ja.
Genau.
Vom OpenVPN habe ich selber schon benutzt, war zumindest jetzt im Vergleich zu IPsec definitiv schon mal eine ganze Ecke besser in dem Sinne, dass es einfach TLS benutzt.
Ja.
Dass es eine Open-Source-Implementierung gab. Und ja, das hat zumindest die Dinge schon mal ein bisschen vereinfacht. Gut, TLS hat seine eigenen Probleme.
Ja.
Ist halt auch immer, das ist halt, also was ich immer so ein bisschen problematisch finde, ist halt immer so dieses Zertifikatswirrwarr, ne? Da musst du ein Zertifikat erstellen, musst schauen, dass die
Ja.
Zertifikate verteilt werden und ist irgendwie immer ein bisschen problematisch.
Genau, also vor allem, wenn das gesamte dahinterhängende CA-Gedöns mit dabei ist,
Ja.
dann ist wieder die Frage, ob du wirklich dem traust, der da irgendwie das Zertifikat unterschrieben hat, was du jetzt hier gerade akzeptieren sollst. Und ist aber jetzt auch eigentlich gar nicht so richtig Thema für die Folge, diese ganze Problematik.
Nee, genau.
Aber genau, sagen wir, schön ist was anderes.
Genau, ist zumindest auf jeden Fall, also OpenVPN ist zumindest schon mal besser als IPsec, aber hat halt auch sehr viele Probleme. Wir kommen auch, glaube ich, später auch nochmal ein bisschen darauf, wo wir dann mal zeigen, wie viel Zeilen Code in OpenVPN drin stecken. Also das, da gibt es
Ja,
gewisse Schwierigkeiten.
in der Tat. Also was wir eigentlich bisher zusammenfassend sagen können, ist, die Lösungen, die wir haben, die sind alle nicht so wirklich schön,
Definitiv. So, und
würde ich sagen.
jetzt kommt dieser Jason A. Donenfeld und hat plötzlich ein neues VPN-Protokoll.
Ja,
Schon
kommt er damit um
mal
die Ecke.
kommt damit um die Ecke und meint hier, er hätte das jetzt hier und das wäre jetzt ganz toll. Wer ist denn dieser Jason Donenfeld überhaupt?
Ja, vielleicht hat der ein oder andere schon mal was von ihm benutzt oder ihn auch gehört. Der hat diesen recht kryptischen Nickname ZX2C4, also ZX2C4. Und ich glaube, wir kennen den auf jeden Fall vom Password Store.
Genau.
Also vielleicht auch als Parse bekannt. Ein Linux-Tool, was wirklich ein richtig schöner Passwort-Safe ist. Für die Kommandozeile. Also den hast du mir ja damals nahegebracht und auch den habe ich sofort gemocht. Ist einfach, ich sag mal, ein simples, sehr durchdachtes System, was es einfach gut tut. Also es ist im Prinzip ein Passwort-Safe, der GPG benutzt, um Passwörter einfach abzuspeichern und auch mit einer Git-Integration und einem richtig guten Interface. Und den benutzen wir beide auch jetzt schon recht lange, recht
Ja,
gerne, kann man mal
ja.
sagen. Und genau, das ist aber nicht alles, was er getan hat. Ursprünglich kommt er aus der offensiven Security, also hat irgendwie Analysen gemacht, Pentests, hat auch selber Exploits geschrieben zum Beispiel. Weiß ich nicht, kann man auch einfach, wenn man nach seinem Nickname mal bei ExploitDB oder so guckt, sieht man ein paar schöne Dinge. Da sind unter anderem auch, also da kommen wir jetzt auch schon in die Richtung von dem Thema, sind unter anderem Privilege Escalation Exploits für Tunnelblick dabei. Das ist, glaube ich, ein OpenVPN-Client für macOS. Also da hat er sich auch schon mal ein bisschen mit der Sicherheit, zumindest von
VPN.
VPN-Clients beschäftigt. Und er hat, ich weiß nicht, die Leute, die aus dem offensiven Bereich kommen, die kennen vielleicht MempoDipper. Das ist ein Linux-Kernel-Exploit. Den er geschrieben hat, der auch sehr reliable ist und auch ein echt schöner Exploit. Also bei so ein paar Dingen einfach, die von ihm kommen, über die ich jetzt schon mal gestolpert bin, ist mir einfach aufgefallen, dass das anständig ist irgendwie. Das ist durchdacht, das ist simpel und ja.
Mir macht das auch persönlich, gibt das ein gutes Gefühl, wenn die Leute aus der offensiven Security kommen. Das heißt, sie wissen, die wissen am besten über die Gefahren eigentlich.
Genau,
Wenn
in der
er
Tat.
schon mal einen Root-Exploit geschrieben hat, dann weiß er, auf was es ankommt, auch bei der Programmierung, was Gefahren sind. Ich finde, das sind die Leute, denen ich zumindest schon mal einen Vertrauensvorschub geben würde, dass sie verstehen, was die Gefahren sind.
Genau, definitiv. Also er weiß auf jeden Fall schon mal grob, wie man Sicherheit buchstabiert und das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Ein Protokoll oder ist ja nicht nur ein Protokoll, ist ja wirklich auch ein Client dabei, ist ja wirklich ein komplettes VPN einfach. Ich habe den Anfang meines Satzes vergessen.
Ah.
Ja, gut. Ist aber auch halb so wild. Der kennt sich mit Sicherheit aus und er hat jetzt
Genau.
ein VPN gemacht und darüber wollen wir sprechen.
Genau, der kam also jetzt mit WireGuard. Und WireGuard kommt erstmal mit einer ganzen Fülle an Versprechungen. Erstens, dass es viel einfacher ist, dass es moderne Krypto benutzt, dass es super einfach zu benutzen ist, dass der Angriffsvektor sehr klein ist, dass es schnell ist, dass es wohl durchdacht ist. Also er macht da ein paar wirklich große Statements.
Ja.
Und vielleicht, also vielleicht gehen wir einfach mal die Statements ein bisschen durch und klopfen die mal ein bisschen ab und schauen wir mal, wie weit er denn da seine Versprechungen halten kann.
Ja. Klingt gut.
Was mich jetzt nochmal ganz kurz, ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht aufgeschrieben so richtig, wann ist denn er mit WireGuard überhaupt um die Ecke gekommen? Also letztes Jahr hatten es wir entdeckt. Ich guck mal ganz kurz, würde mich jetzt einfach nur interessieren,
Ja, habe ich auch jetzt nicht auf dem Schirm.
wann er denn das erste Mal hier rauskam. Auf Wikipedia steht auch bloß das letzte Release irgendwie.
Also das erste Mal, dass er was dazu präsentiert hat, war 2015.
Ah, 2015 schon.
Ja, in der Tat.
Krass.
Also, ja, das ist schon
Wo hat er da was präsentiert?
lange her. In Frankreich war das irgendwie
Ah.
September 2015, Kernel Recipes
Ah,
hieß die
okay.
Konferenz. Sagt mir nichts, ist irgendwie vor einer Linux-Kernel-Community.
Und da geht es auch schon direkt um WireGuard? Ja, genau. Oder?
Genau, da geht es direkt um WireGuard. Also dann
Nicht
vermutlich war
schlecht.
dann so 2015 ist er damit das erste Mal vor jemanden getreten. Wie lange er da jetzt selber schon dran werkelt, weiß man nicht.
Genau.
Ja, also was er auch selber in den ganzen Talks immer sagt, ist, dass das ursprünglich die Idee kommt aus einem alten Rootkit, was
Ah,
er mal
stimmt.
gebastelt hat. Also Rootkit im Prinzip, wie gesagt, er kommt aus dem offensiven Bereich. Du kompromittierst eine Maschine und dann möchtest du aber ja auch Persistenz haben. Also auch wenn die mal neu startet oder so, möchtest du Möglichkeiten haben, wieder auf die Maschine draufzukommen. Oder wenn jemand mal was updatet, das heißt, wenn du jetzt irgendwie einen Exploit gefunden hast, um die Maschine zu übernehmen, dann willst du dir da irgendwie eine Art Hintertürchen einrichten und das sollte natürlich im besten Fall schwer zu entdecken sein. Das sollte jetzt nicht laut sein, das sollte recht leise vor sich hin schlummern und einfach warten, dass du dich da irgendwie wieder hinconnectest und dir dann irgendwie eine Tür aufmachen. Und das ist im Prinzip der Ursprung gewesen, aus dem dann über die Zeit mal WireGuard gekommen ist. Worauf das basiert, das war auch ein Kernel-Rootkit, das heißt, das hat im Linux-Kernel gewohnt, so wie halt jetzt auch WireGuard. Genau, also das war der Ursprung, glaube ich, von dem aus er dann daraus das VPN gemacht hat. Aber ich denke, da die Eigenschaften, die es deswegen mit sich bringt, können wir vielleicht später nochmal, kommen wir später nochmal drauf zurück.
Genau. Gut, wollen wir mal auf die Versprechungen so ein bisschen
Ja,
eingehen?
klar, genau.
Also eines der ersten Versprechungen ist, dass es eben eine unglaublich kleine Codebasis hat.
Ja.
Und in dem White Paper vergleicht er die Lines of Code, also die Zeilen die Zeilen des Quelltextes mit OpenVPN, mit der Linux IPsec-Implementierung StrongSwan und Soft Ether, die ich ehrlich gesagt gar nicht kenne. Es war mir nicht auf
Ja,
dem Schirm. Auf jeden
ich auch
Fall
nicht.
vergleicht er die Anzahl der Zeilen dort. Da können wir mal anfangen. OpenVPN hat zu dem Zeitpunkt, wann das White Paper geschrieben ist, sagen wir mal circa 116.000 Zeilen Code.
Ja.
Das ist schon eine ganze Hausnummer. Also da brauchst du schon ein ganzes Team, um das zu auditen, wie du vorhin schon gesagt hast, ne?
Ja, 100.000, ja. Und das ist ja noch ein Witz, wenn man sich mal IPsec anguckt, ne?
Genau.
Also,
Ja.
IPsec, also in einem seiner Talks hat er IPsec angegeben mit 419.000 Lines of Code. Also, du hast da fast eine halbe Million Zeilen Code. Da hast du was zu tun, ne? Das
Ja.
ist im Prinzip eine Lebensaufgabe, das zu
Ja.
auditieren. Ja. Und ja, jetzt kommt er um die Ecke mit WireGuard und ja, liefert im Prinzip 4000. Also
Ja.
nochmal ausbuchstabiert
Ja.
4000,
Ja.
knappe 4000 Zeilen Code.
Ja.
Das ist halt, ja, es ist 1% von IPsec, von der Codebasis her. Unglaublich klein.
Also genau, und also 4000 Zeilen Code, das kann man auch wirklich outen, das kann man theoretisch sogar als einzelne Person mal outen oder auch mit einem kleinen Team. Also ich finde 4000 Zeilen, allerdings sind diese 4000 Zeilen ohne die Krypto.
Genau.
Die Krypto ist natürlich nicht jetzt direkt von ihm geschrieben, sondern von anderen.
Genau, er benutzt da eine
Benutzt die,
gewisse Krypto.
genau, ja.
Aber die gesamte WireGuard-Logik ist eben in diesen 4000 Zeilen
Richtig,
drin.
genau.
Und wie er schön sagt, das kann man sich halt einfach mal an einem Wochenende angucken. Wochenende weiß ich jetzt nicht, aber wenn
Ja.
man die Hausnummern einfach mal vergleicht von 400.000 IPsec, die immer noch über 100.000 von OpenVPN und dann kommt halt WireGuard als kleiner Punkt mit unter 4000 Zeilen, spricht ja schon für sich.
Ja. Genau, und diese Soft Ether, was steht auch nochmal in dem WireGuard-Paper drin, hat so 300.000 Zeilen. Also jede VPN-Lösung, die es bevor es WireGuard eben gab, sind es über 100.000 Zeilen immer an Code. Und jetzt kommt er mit fast unter 4.000 Zeilen an Code. Das ist schon wirklich eine Hausnummer. Also da würde ich schon mal sagen, das können wir definitiv mal bestätigen. Also von den Zeilen auf Code, da hat er schon mal, da sind wir definitiv drunter. Und da ist er definitiv besser als die aktuellen Implementierungen.
Kann man so sagen.
So, das zweite Feature, was er hervorhebt, ist, dass es eben sehr einfach zu bedienen ist. Und das führt dazu, dass es einfach nur ein, es ist eben nicht TunTab. Also es ist ein, wenn man im
Genau.
Linux-Kernel quasi Layer 2 mit einem anderen Netzwerk sprechen möchte, dann braucht man quasi ein TunTab-Device, was jetzt zum Beispiel OpenVPN benutzt. Aber er hat quasi ein neues Interface gebaut und damit kann man es quasi mit den normalen IP-Tools in Linux oder also ifconfig oder IP oder beide sind ja deprecated. Heute benutzt man ja IP und IP-Root, also die ganzen IP-Tools kann man quasi dazu
Ja.
benutzen, um alle Einstellungen vorzunehmen. Also keine
Genau.
speziellen Tools.
Überhaupt keine Umgewöhnung. Es ist im Prinzip, als würde man eine weitere Netzwerkkarte einbauen und genauso benutzt man das auch einfach. Ne? Man kann seinen Link adden, man kann eine Adresse setzen, man kann Routen setzen, alles über die bekannten Befehle IP-Link, IP-Address und IP-Route. IP-Tables funktioniert genauso, man gibt einfach das Interface mit, eben das WireGuard-Interface. Und das ist schon mal eine schöne Sache für, ja, im Prinzip für alles, was man so hat, was auf Network Interfaces aufbaut. Das muss nämlich nicht zwangsläufig mit einem IPsec oder einem OpenVPN arbeiten. Tut es auch wahrscheinlich einfach gar nicht out of the box. Und bei WireGuard eben schon. Das wohnt im Linux-Kernel und verhält sich einfach wie ein stinknormales Netzwerkinterface in jeglicher Hinsicht. Und das ist ja schon ein großer Zugewinn, sage ich mal.
Definitiv. Also
Also es.
das erleichtert es System, Linux-System oder Unix-System-Administratoren, die brauchen eigentlich jetzt nichts Neues lernen, sondern die können einfach das, was sie schon wissen, womit man eben Interfaces hochfährt und runterfährt, dass diese Tools können sie genauso benutzen, um WireGuard zu administrieren.
Ja, und im Prinzip auch alles, was du hast, ob jetzt Tools, also in höheren Ebenen, egal was du da benutzt, alles funktioniert damit irgendwie. Du kannst quasi einfach dein ETH0 durch ein WireGuard-Interface ersetzen im Prinzip und alles wird funktionieren. Auch wenn Adressen gesetzt werden, auch ne, wenn man mal irgendwas ändern will, alles funktioniert genauso, als wäre es einfach ein stinknormales Linux-Interface. Ja, weil es einfach eins ist, ne? Einfach ein Linux-Netzwerk-Interface.
Vielleicht sollte man noch mal ganz kurz erwähnen, dass warum funktioniert das? Die Implementierung von WireGuard ist jetzt im Vergleich zu den anderen ist im Kernel.
Genau.
Das heißt also, dieses neue Interface nennt sich vom Typ her, ist es WireGuard, die Implementierung ist im Kernel. Dadurch können wir das einfach benutzen. Es gibt einfach ein neues Interface und dadurch können wir unsere Routen setzen, unsere Adressen setzen. Es ist wie ein ganz normales Netzwerkinterface. Und noch ein kleines Detail, darauf geht er nochmal auch in dem White Paper auch nochmal drauf ein. Er benutzt den RTNL-Layer. Ich glaube, das ist, habe ich das irgendwie mal, RTNL. Auf jeden Fall man kann quasi es gibt verschiedene Varianten, Routing Netlink, es gibt verschiedene Varianten, um mit dem Kernel zu sprechen. Und wenn man, jetzt muss ich ganz, genau, es gibt also verschiedene Varianten. Und wenn man eben RTNL benutzt, dann kann WireGuard auch mit Namespaces benutzt werden.
Ja.
Und das bedeutet, dass man WireGuard auch direkt quasi in Containern benutzen kann, wie zum Beispiel Docker. Das heißt, man kann einen Docker-Container bauen, der nur über ein WireGuard-Interface verfügt und dieses WireGuard-Interface geht dann direkt raus. Das heißt also, jegliche Kommunikation von einzelnen Containern können dann komplett verschlüsselt werden und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil.
Genau. Also im Prinzip vielleicht nochmal ganz kurz angerissen, diese Linux Network Namespaces ermöglichen das im Prinzip gewissen Applikationen auch. Also es muss jetzt nicht nur ein Docker-Container sein, auch wenn das jetzt ein guter Anwendungszweck ist. Aber du kannst im Prinzip auch ein Network Namespace errichten mit irgendwas und dein Firefox so starten. Dann sieht wirklich der Firefox, der sieht wirklich nur ein einziges Netzwerkinterface und kann auch nur das benutzen. Und damit hast du eben sichergestellt, dass da nichts nebenher liegt. Du hast dann ja schon mal so Probleme, dass dann irgendwie zwar dein Traffic irgendwie über dein VPN geroutet wird, aber deine DNS-Abfragen dann doch irgendwie da vorbeigefahren werden aus irgendeinem Grund. Und Namespaces ermöglichen das eben, dass gewisse Prozesse wirklich nur ein einziges Interface sehen, was du denen vorher gegeben hast. Und es gibt keine Option für die, irgendwas in ein Netzwerk zu schicken, was irgendwie daran vorbeifahren könnte. Und da WireGuard eben im Kernel wohnt, kannst du auch da einfach ein Namespace mit aufmachen. Oder ich habe auch ein schönes Beispiel gesehen, da packt er im Prinzip alle seine realen Interfaces irgendwie, sein Ethernet und sein Wireless Interface in speziellen Namespace, der nicht Default ist und hat nur sein WireGuard Interface im Default Namespace. Und da, naja, dann sehen halt die klassischen Apps einfach nur das Interface und es kann halt nichts dran vorbeifahren.
Also dann kann nichts irgendwie versehentlich durch eine kaputte Route oder sowas versehentlich dann doch nochmal
Genau,
ins normale
genau.
Netzwerk rausgehen, ne?
Richtig, weil die Applikationen wirklich nur ein Interface sehen, nur dieses eine Interface benutzen und das geht halt einfach alles direkt dann in den Tunnel rein.
Ist schon super.
Ist wirklich eine schöne Sache.
Er benutzt also, wenn man WireGuard installiert, es gibt nochmal ein kleines Shell-Skript mit dabei, das nennt sich wg-quick. Wenn man so eine Mini-Config sich aufbaut, dann kann man einfach wg-quick up und dann die Konfiguration angeben und dann werden eben die Adressen gesetzt, die Routen werden gesetzt und so weiter und so fort. Das ist jetzt
Genau.
bloß ein Shell-Skript. Er sagt, ja, ihr könnt es benutzen, aber ihr könnt auch eure eigenen Skripte
Genau.
bauen.
Also das ist einfach nur ein User Space Tool, was im Prinzip dann einfach das Interface hochbringt und konfiguriert. Das sind aber das Skript selber benutzt auch einfach nur die klassischen IP-Tools, um das WireGuard-Interface zu managen.
Genau, also keine Voodoo drin oder sowas, einfach bloß ein Shell-Skript,
Ja, ein bisschen Convenience.
damit das einfach ein bisschen einfacher ist.
Ja.
Joa.
Ja, also eine weitere gute Eigenschaft dadurch, dass es im Kernel lebt, ist eben die Geschwindigkeit. Wenn du eben eine User Space Applikation hast, die darf sich nicht einfach so, also nicht ohne weiteres selben Speicher teilen, auf den auch der Kernel zugreift. Man hat da ja schon irgendwie Sicherheitsmechanismen. Das ist schon alles getrennt. Das heißt, wenn du ein VPN hast, was als Applikation läuft, dann müssen beispielsweise die Pakete vom Kernel auch erstmal in den User Space kopiert werden, was einfach Zeit kostet. Und WireGuard ist schnell. Also natürlich hängt das die Effizienz auch von der Implementierung ab und was zu tun ist und wie schnell die Krypto ist und von vielen verschiedenen Faktoren. Aber man hat schon mal die Möglichkeit, sage ich mal, was viel Schnelleres zu bauen, wenn es im Kernel lebt, anstatt im User Space.
Genau. Also die
Also
ganzen Pakete
WireGuard
müssen nicht hin und
ist
her
genau
kopiert werden.
recht fix. Wir haben da jetzt keine, ich sag mal, akademischen Messungen, glaube ich. Oder hast du was in der Art gefunden?
Es gibt, also er selber vergleicht das auf, er hat das selber nochmal, also er hat selber Performance-Tests durchgeführt. Und da kommt er, also bei dem ersten, er vergleicht, also WireGuard, dann vergleicht er zweimal IPsec mit verschiedenen Krypto-Implementierungen und einmal OpenVPN. Und da kommt er, was hat er? Ich muss mal ganz kurz gucken. Das ist jetzt über eine, ich glaube, ein Gigabit. Moment. Wo steht's?
Ich glaube,
Dachte,
bei
das wäre
ihm auf
ein
der
Gigabit
Homepage.
Ethernet. So, also er hat
Ah
eine
ja.
Gigabit Ethernet Card und hat dann den VPN aufgebaut und benutzt dann iPerf 3. iPerf 3 ist ein kleines Tool, um einfach Traffic zu erzeugen. Da gibt es einen Server und einen Client. Da schickt man auf der einen Seite Traffic rein und auf der anderen Seite kommt dann der Traffic an und dadurch kann man quasi Performance-Messungen machen. Und das hat er mit WireGuard gemacht. Da kam er an 1011 MB dran. Das ist schon fast am Maximum. Mit IPsec, mit beiden IPsec-Implementierungen war ungefähr bei 800 Mbit und mit OpenVPN waren wir bei 250 Mbit. Das ist
Ja,
schon ein ganz schöner Unterschied. Das war jetzt der
definitiv.
Durchsatz.
Und was er auch sagt, das finde ich noch ganz wichtig, ganz interessant, wenn du mit der Maus mal drüber hoverst, also was wir gerade, das kann man auch auf der WireGuard Homepage sehen, wireguard.com/performance, da sagt er halt bei WireGuard, das ist im Prinzip die Leitung ist voll, ne? Das ist Line Rate vom Gigabit Ethernet und die CPU war nicht voll, die war nicht unter Volllast hier. Und eben die 825 Megabit, die IPsec bietet, da war zu dem Zeitpunkt eben die CPU voll. Das heißt, es ist einfach rechenintensiver. Das heißt, die CPU war der begrenzende Faktor, der hier drauf geht. Und bei OpenVPN auch. Bei Viertel der Leitung im Prinzip, ein Viertel von Gigabit war voll und die CPU war schon erschöpft. Genau. Und die Pingzeiten hat er noch gemessen. Genau, also er hat, was hat er, 0,4 Millisekunden für WireGuard. Okay, aber was hat er denn da gepingt? Also da.
Ich vermute, den Rechner, also es wird ein ziemlich einfaches Setup gewesen sein.
Ja,
Einfach zwei
denke ich mal
Rechner,
auch.
dazwischen ein Kabel.
Ja,
Also ich,
ein Kabel gespannt, genau.
genau, und
Um halt auch
dann.
wirklich mal zu gucken, wie viel Latenz eben die VPN-Lösung frisst. Und das waren bei WireGuard 0,4 Millisekunden. Bei IPsec 0,5 und OpenVPN 1,5.
Boah, das ist schon hart, ey.
Ja,
Ja.
tja, was willst du machen, ne?
Genau, das sind natürlich die eigenen Performance-Tests. Es gab aber jetzt auch jemand, der, das habe ich eben auf Reddit gelesen, der hat 10 Gigabit, also zwei Rechner gehabt, die über 10 Gigabit angebunden waren und hat dann auch WireGuard, OpenVPN mal verglichen. Er hat jetzt aber nur, also kein IPsec, sondern nur OpenVPN und WireGuard und normales Ethernet mal getestet und da kam er auch zu sehr interessanten Ergebnissen und zwar jetzt, wenn man mal der Vergleichswert ist jetzt das normale Ethernet, was quasi gesprochen wird, da kamen wir auf 9,7 Mbit und wenn wir jetzt darüber WireGuard sprechen, dann war jetzt WireGuard bei 3 Mbit, Entschuldigung,
Fünf, oder?
nein, also das vorherige waren, es ist ja eine 10 Gigabit Leitung. Das sind
Genau.
quasi 97 Mbit reines Ethernet. 9000, ja, 9700 Mbit.
9,7. Ja, genau.
Genau, so. Und WireGuard war bei 3000 Mbit. Oh Gott. 3000 Mbit, genau.
Also bei
Und
mir steht, nee, 5, oder?
ich gucke jetzt mal, ich habe mir die Sachen rausgeschrieben. Es kann natürlich sein, dass es jetzt nochmal nochmal
Okay,
laufen
also ich
hat
habe jetzt hier
lassen.
den Reddit-Post offen.
Ah, Tatsache, als ich den noch rausgenommen habe, war das noch geringer. Du hast recht, ja. Ja, da gab es ein
Okay.
Update. Du hast recht.
Gut, also wir haben nochmal vielleicht jetzt die Verwirrung aufzulösen. Wir haben
Ja.
10 Gigabit-Link,
Genau.
ne? Also zwei Karten einfach, Kabel rein, Ethernet. Und von den 10 Gigabit bei purem Ethernet bleiben 9,6 übrig, circa 9,6 Gigabit kriegst du da durchgeballert, weil ja auch einfach Ethernet einen kleinen Overhead hat.
Genau.
Und
Und da hat er
genau, bei.
dann, WireGuard hat das dann mit 5 geschafft, du hast recht. Also.
Genau, da kommt die Hälfte noch durch.
Ja.
Und
Aber da hat er die
man muss.
MTU auch hochgesetzt. Ich glaube, das war
Ah,
jetzt
okay,
der
ja,
entscheidende Faktor.
stimmt. Hat er noch ein bisschen gespielt. Aber man muss ja auch sagen, das ist hier ein 10-Gigabit-Link. Da ist natürlich auch mehr zu tun. Das heißt, viel mehr Durchsatz, viel mehr
Definitiv.
Krypto-Operationen, die du da halt hast. Und was kommt unten raus für OpenVPN? Aber das hat ja auch schon in Jasons Test schlechter abgeschnitten. Ach du Scheiße,
Das waren
229.
ja, 200, also 230
Megabit.
Mbit, genau, die da also das ist
Genau,
da.
also zur Relation nochmal, wir haben einen 10 Gigabit Link.
Ja.
Ethernet alleine kann davon 9,6 benutzen, von den 10 9,6. WireGuard mit einer getunten MTU kann von den 10 Gigabit 5 Gigabit nutzen und OpenVPN kann von den 10 Gigabit 0,02 nutzen.
Also da ist WireGuard
0,2.
21 Mal schneller als OpenVPN.
Ja.
Das ist schon mal eine Hausnummer. Man
Das
muss
ist
aber
eine
auch dazu
Hausnummer.
sagen, dass OpenVPN nur aktuell single-threaded läuft. Und unser gemeinsamer Freund Hunz hatte mal auch einen multithreaded OpenVPN-Client geschrieben. Und auch da, also ich hatte, das wäre auch mal interessant gewesen, diesen Client zu testen. Der liebe Hunz hat dort auch schon Messungen gemacht und kam dort, konnte dann die Geschwindigkeit von OpenVPN auch schon deutlich erhöhen. Dadurch, dass gewisse Operationen einfach schon parallelisiert werden können. Ich meine, die Pakete werden zwar sequenziell übertragen, das ist klar, aber gewisse Krypto-Operationen kann man halt schon parallelisieren. Also da muss man jetzt nicht
Ja.
warten, bis die eine Krypto-Operation abgeschlossen ist. Und auch da, also da ist OpenVPN einfach nicht wirklich optimal entwickelt. Das muss man dazu sagen.
Also da ist noch Luft nach oben.
Ja. Und bei
Okay.
WireGuard ist es so, dadurch, dass er quasi einen Mechanismus von dem Kernel benutzt, der sich PA-Data schimpft, dadurch kann er gewisse Operationen, also dieses PA-Data benutzt auch IPsec, und das wurde extra für IPsec damals entwickelt, um eben Krypto-Operationen zu parallelisieren im Kernel, und er benutzt
Okay.
dasselbe System im Kernel und ist dadurch quasi automatisch schon benutzt er quasi alle CPUs, die du auf deinem System zur Verfügung hast, und ist automatisch parallelisiert.
Okay.
Und dadurch WireGuard ist dadurch deutlich optimierter als jetzt OpenVPN. Und OpenVPN läuft natürlich auch nochmal im User Mode, im User Space. Also das führt dazu, dass OpenVPN wirklich von der Geschwindigkeit her relativ katastrophal ist in beiden Tests.
Ja, gut. Also es ist schnell.
Ja.
Es wirkt
Es
erstmal
wirkt,
schnell,
ja,
ne?
genau.
Also wie
Und
gesagt, das sind jetzt keine Tests nach akademischem
ja.
Anspruch, ne? Mit allen Variablen irgendwie gesetzt und sowas. Aber wir haben jetzt hier ein paar Alltagsmessungen, die schon mal enorm vielversprechend aussehen,
Richtig.
kann man so sagen.
Und und Jason Donnenfeld selber hat auch noch bekannt gegeben, dass er noch einige, also er hat jetzt noch nichts optimiert. Also der Code ist erstmal nur auf reine Schönheit geschrieben
Ja.
und ist noch nichts optimiert. Und er sieht da noch einige Baustellen, die man deutlich besser implementieren kann. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass man an der Geschwindigkeit sogar noch mal was nach oben drehen kann.
Ja,
In
gut, wird
Zukunft.
man sehen.
Ja, genau. Ja,
Ja, schön.
und auch ein Punkt, das WireGuard auf seine Fahne schreibt, ist moderne und abgehangene Krypto. Also moderne, besonders das Moderne ist hier eben hervorgehoben. Und da benutzt er auch wie das Signal-Protokoll, benutzt er das Noise-Framework, um die Schlüssel auszutauschen. Er benutzt moderne Krypto à la DJB. Daniel
Genau.
Bernstein ist ja mittlerweile für die Hälfte aller Krypto heutzutage verantwortlich. Also da
Ja.
benutzt er diese Cypher Suites von DJB.
Genau. Die komplette Suite von ihm im Prinzip,
Genau.
die man mittlerweile schon was kennt, die auch als brauchbar gilt. Also er hat so den Mittelweg genommen, ne? Er nimmt jetzt nicht totale High-End-Krypto, neue superschnelle Post-Quantum-Resistant-Spielprotokolle, die Leute irgendwie mal rausgehauen haben und die man sich gerade noch anguckt. Er benutzt aber jetzt auch nicht die alten, komplett abgehangenen irgendwie AES oder so, sondern genau diesen Mittelweg, schon halbwegs modern, aber dennoch auch halbwegs abgehangen. Also namentlich, wir haben hier Curve25519,
Für den
wir haben
Diffie-Hellman.
für den Diffie-Hellman, genau, Elliptic Curve Diffie-Hellman, wir haben Blake2S, wir haben ChaCha20 und Poly1305. Im Prinzip Blake2S ist die Hash-Funktion, die benutzt
Richtig.
wird, ChaCha20 ist die
Cypher.
Authentication.
Nee, also das ist die
Ach, nee, ja.
für die Cypher Suite und Poly 130 ist
Poly 13
quasi
auf
für
1305, genau,
genau.
ist für Authenticated Encryption,
Ja,
so.
genau.
Genau, und eine wichtige Sache, die Jason auch in seinen Talks sehr betont, ist, dass wir keine Cypher Agility haben, also keine Cypher Agilität. Man kennt das von TLS irgendwie, ne? Du hast irgendwie Browser von Internet Explorer 2 bis zum aktuellen Chrome und die sprechen halt unterschiedlich gute oder auch schlechte oder moderne oder alte Krypto und der Server bietet dann erstmal alles an und dann kann auch der Internet Explorer 2 sich da irgendwie mit seinem 30 Jahre alten Verschlüsselungsmechanismus noch irgendwie eine in Anführungszeichen verschlüsselte Verbindung aufbauen und sowas gibt's hier alles nicht im Prinzip. Die Krypto, die ist eingehämmert. Du kannst dann nicht mal eben ohne weiteres sagen, ich würde jetzt aber lieber das benutzen oder hier AES oder hier RSA. Du nimmst das, was du kriegst und wenn rauskommt, dass das nicht mehr gut sein sollte, dann wird in die neue Version von WireGuard was Neues eingebaut und alle updaten und alle sprechen das Neue. Es gibt keinen, der eine spricht das, der andere spricht das oder so. Ist einfach, so ist es. Ich treffe hier die Entscheidung, dass das benutzt wird und du hast es so zu benutzen. Punkt.
Das hat natürlich auch Probleme, aber also jetzt aus der Sicherheitsperspektive ist das die definitiv die beste Variante. Wenn Krypto kaputt ist, dann muss man die wegschmeißen und muss neue Krypto benutzen. Ja?
Genau.
Und also da natürlich, wenn man jetzt überlegt, einen Anwendungszweck für Riesenunternehmen, wo das nicht einfach mal so einfach geht, alles direkt auf einen Rutsch auszutauschen, könnte ich mir schon vorstellen, dass das Nachteil ist, aber jetzt aus der Sicherheitsperspektive, ich finde das mal einen super Ansatz, einfach zu sagen, so wir machen jetzt mit dieser ganzen Rückwärtskompatibilität, die hören wir jetzt einfach auf. Wenn Krypto kaputt ist, dann müssen wir was anderes benutzen und fertig aus.
Ja, definitiv.
So. Was haben wir denn noch? Genau, also trotzdem diese ganze moderne Krypto, auch mit dem Noise-Framework, was da benutzt wird, kommt natürlich mit auch einigen Eigenschaften. Also alles, was man eigentlich heute von moderner Krypto eigentlich so möchte, angefangen von, dass es eben Perfect Forward Secrecy gibt. Das heißt also, selbst wenn die Krypto kaputt ist, sind nochmal Session Keys benutzt. Das heißt also, man kann danach trotzdem die Pakete können trotzdem danach nicht einfach entschlüsselt werden. Sind die also auch so Session Uniqueness, also die eigene Session. Es wird eben regelmäßig neue Sessions aufgebaut mit einem frischen Keys, womit das immer wieder neu verschlüsselt wird. Identity Hiding, das ist auch ein wichtiger Punkt. Es gibt ja, man benutzt jetzt eben nicht, also man kann, das ist ein interessantes Feature, es wird jetzt einfach nicht eine Signatur benutzt, womit man ja zeigen kann, okay, dieses Paket ist von dieser Person signiert worden, sondern es wird quasi werden MACs benutzt, also Message Authentication Code,
Authentication, ja.
Authentication Code wird benutzt. Das heißt also, wir stellen quasi sicher, dass eine Nachricht oder ein Paket, dass es nicht verändert wurde. Und wir können auch die wir können auch die Authentie, also es wird auch nochmal authentifiziert, dieses Paket, aber es kann eben nicht sichergestellt werden, wer das eigentlich war, wenn man dieses Paket einfach so mittendrin auf dem Ether einfach mal mitliest.
Genau.
Das sind schon jetzt, ja,
Da
genau,
hattest du
Re
Forward Secrecy schon.
Genau.
Forward Secrecy ist noch so ein Faktor. Das heißt, es werden immer frische Schlüssel generiert quasi für jede Session. Das bringt halt den Vorteil mit sich, dass wenn irgendwann mal einer der Endpunkte irgendwie quasi aufgemacht wird oder beschlagnahmt wird oder irgendwie die Schlüssel da rausgetragen werden, dann können vergangene aufgezeichnete Unterredungen trotzdem nicht mehr rückwirkend quasi entschlüsselt werden. Das ist auch eigentlich ein Feature, das man haben möchte
Definitiv.
heutzutage bei seiner Krypto. Genau, dann hat die Key Compromise Impersonation Resistance haben wir hier noch stehen. Das war eigentlich auch, es gibt, ich glaube, bei TLS gab es das in ein paar Spezialfällen. War das Problem sogar noch größer. Also wenn du jemandem die Schlüssel klaust, also gerade Public Key, also Public Crypto Schlüssel, also Private und Public Key von RSA oder sowas zum Beispiel, da gab es Fälle, also was ja klar ist, wenn du da jemandem die Schlüssel klaust, dann kannst du dich als derjenige ausgeben. Du kannst halt jedem gegenüber so tun, als wärst du derjenige, weil du kannst ja alle signieren, weil du hast ja den Private Key von demjenigen. Aber was noch schlimmer war, war in manchen Fällen, dass du demjenigen gegenüber, dem du die Schlüssel geklaut hast, konntest du jeden ich weiß das deutsche Wort gar nicht für Impersonation, also du konntest quasi so tun, als wärst du jeder andere, demjenigen gegenüber, dem du die Schlüssel geklaut hast. Das war jetzt irgendwie schon ein enormer Spezialfall, da mussten gewisse Sterne günstig stehen, damit das geht, aber wie das in der Sicherheit so ist, wenn man das ausschließen kann, sollte man das ausschließen. Und mit der Crypto-Suite von DJB, die hier benutzt wird, ist auch das nicht möglich. Genau. Sonst ja, Replay Attack Prevention, die hattest du schon, ne?
Nee, die hatte ich noch nicht genannt.
Okay, also das ist im Prinzip einfach, das gab es auch in früheren Zeiten der Sicherheit mal, hatten Leute das nicht bedacht, dass du quasi Dinge erneut schicken kannst. Also Replay einfach irgendetwas, was du aufgezeichnet hast, genauso nochmal an den einen Endpunkt schickst. Und der ist dann eben so behandelt, als wäre das jetzt irgendwie gültig. Und sowas lässt sich aber im Prinzip schon irgendwie durch einen Counter oder einen Timer, der günstig eingebaut wird, verhindern, dass die Nachricht nicht nochmal angenommen wird, wenn da nicht jetzt in dem Timer oder in dem Counterfeld ein höherer Wert als vorher steht. Aber einfach mal als Eigenschaft noch zu nennen, die hier auch selbstverständlich mit enthalten ist.
Das Problem bei diesen Replay-Angriffen ist unter Umständen, dass die aktuelle Session, die ausgehandelt wurde, auch deaktiviert, also beziehungsweise ja deaktiviert werden kann, indem ich einfach ein Paket von vorher nochmal schicke. Und damit, das ist natürlich dann auch ein schöner Denial-of-Service-Angriff, damit ich einfach die Session, die aktuell aufgebaut wird, jedes Mal wieder zunichte machen kann.
Verstehe.
Und damit kann ich natürlich auch was über die Krypto lernen, aber auch also kann natürlich auch einfach schön Denial of Service machen. Das heißt, es kommt keine richtige Session mehr zustande. Genau. Ja, das glaube ich. Wir kommen ja eh noch mal ein bisschen auf die Krypto dann noch mal,
Ja.
wenn wir auf den Key Exchange noch mal ein bisschen, wenn wir uns da noch mal ein bisschen beschäftigen und auch auf den, warum das ist einen minimalen Attack Surface hat, da gehen wir auch noch mal auf ein paar Kleinigkeiten drauf ein. Aber ein weiteres Feature, was echt sehr schön ist, ist, dass es auch aktuell formal verifiziert ist. Das heißt,
Ja.
Jason Donnenfeld hat gemeinsam mit Kevin Milner von der Oxford University das Protokoll WireGuard mal formalisiert und auch bewiesen, dass das alles, all die Versprechungen, die Properties, dass die alle so formal, dass das alles formal bewiesen ist. Ja.
Das ist auch eine gute Sache.
Also das Tool selber kenne ich jetzt nicht, aber das war dieses Tamarin. Tamarin, I don't know. Damit hat man das komplett verifiziert. Das ist schon mal auch.
Dazu jetzt nochmal zu sagen, das ist jetzt das Protokoll in der Theorie. Also die Art der Nachrichten, die ausgetauscht werden, sind jetzt im Prinzip, ist belegt, dass das formal in Ordnung ist. Das schützt einen aber natürlich nicht vor Implementierungsfehlern oder so. Also
Genau.
damit hat man, also es gibt keine hundertprozentige Sicherheit und auch damit hat man keine Sicherheit, dass nicht irgendwo in der Implementierung was Kleines schlummert, was irgendwie ausgenutzt werden kann, um jetzt irgendwie den Client zu übernehmen oder sowas. Aber das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und bei kritischen Dingen ist es immer schön, wenn man eine formale Verifikation hat.
Genau. Soweit ich jetzt aber, wenn ich habe mir das bloß ein bisschen angeschaut, das ist jetzt aber das, da sind ein paar Dinge noch ausgenommen aktuell, und zwar gibt es ja auch diesen Cookie-Mechanismus. Darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Es gibt also eine spezielle Nachricht, die auch eine Verteidigung auf einen Angriff ist, und diese Nachricht ist jetzt nicht Teil dieser Verifikation. Aber ich glaube,
Okay.
es ist auch ein Draft, also dieses. Das ist auch in einem Draft-Zustand, also das wird entweder noch kommen oder, also aktuell ist es bloß ja, das Protokoll an sich ohne diesen Cookie-Mechanismus.
Ja.
Aber es ist trotzdem nett. Ich weiß gar nicht, weißt du aus dem Kopf, ob sowas für IPsec oder OpenVPN gibt? Ist mir jetzt
Keine
nicht
Ahnung.
bekannt.
Weiß ich nicht.
Ja.
Kann ich mir.
Nicht vorstellen, ne?
Ja, also gerade IPsec ist so unglaublich kompliziert mit den ganzen Schichten und so, da hätte man gut was zu tun. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht hat das mal jemand gemacht, aber.
Also was ich jetzt so beim schnell googeln finde, dass einzelne Varianten von dem Key Exchange verschiedene Versionen formal verifiziert sind, aber die haben ja auch mittlerweile schon ein paar Versionen davon. Also wahrscheinlich sind kleine Teile davon unter Umständen verifiziert, aber eben nicht das komplette Konstrukt. Weil es halt deutlich komplizierter und komplexer wieder ist, dass man also eine komplette Verifikation des Protokolls nicht durchführen kann, sondern eben nur einzelne Teilsegmente.
Ja, okay.
Ja, aber es ist trotzdem eine nette Eigenschaft. Ich weiß gar nicht, wann ist denn die gekommen, diese, wann hat er denn das gemacht?
Ich weiß es gar nicht, auf dem Paper steht
Weil,
kein Datum.
ja.
2018 steht
Ja.
hier.
Also es ist noch
Die
relativ,
aktuellste Iteration,
genau.
genau, da wird bestimmt auch noch. Aber es ist die richtige Richtung. Auf jeden Fall, in die sich das bewegt. So.
Genau, und dann gibt es auch eben ein paar, dadurch, dass er aus dieser Offensive-Seite kommt,
Genau.
hat er auch gleich einige Sachen bedacht, um gewisse, also sofort Gegenmaßnahmen eigentlich für gewisse Angriffe integriert. Ja? Wie wir vorhin schon
Genau.
eben erwähnt haben, ist es eben dieser Replay-Angriff. Und also ein Replay-Angriff, vielleicht nochmal ganz kurz, Attacker-Modell ist quasi, wir haben einen passiven Angreifer, der Pakete eben mitlesen kann. Er kann sie nicht encrypten, er kann nichts damit machen, aber er kann sie einfach nur lesen. Und wenn
Genau.
ich dieses Paket jetzt aufzeichne und nochmal an wegschicke, dann soll eben die Session oder es soll einfach nichts darauf passieren. Und er hat von Anfang an das so integriert, dass eben ein Counter, ein Zeitstempel in ein authentifizierter Zeitstempel mit in den Paketen integriert ist.
Ja.
Und wenn dieser Zeitstempel also gleich oder kleiner ist als der Wert, den ich vorher bekommen habe, dann ignoriere ich einfach diese Nachricht. Das heißt also, ich kann jetzt eben dadurch, dass der Zeitstempel, den ein Angreifer dort mitliest, natürlich in der Vergangenheit liegt, ist dieser Angriff quasi komplett hinfällig in deren Sicht. Wichtig ist hier einfach, man könnte jetzt auch hier einfach einen Counter nehmen, das wäre genauso gut möglich. Aber da WireGuard benutzt hier den TAI 64N Zeitstempel, der selbstverständlich von DJB ist.
Ah ja.
Der hat die tolle Eigenschaft, dass der auch gleich in Big Endian ist. Somit kann quasi der Zeitstempel, der Vergleich des Zeitstempel einfach mit Memcopy passieren. Also man braucht
Memcompare.
Entschuldigung, genau, nicht
Ja.
genau, Memcompare einfach machen und können da, also das ist von der Implementierung her sehr effizient.
Okay.
Genau. Also
Gute
das ist
Sache.
die erste Gegenmaßnahme und genau, wir haben aber noch mehr.
Richtig. Wir haben noch eine zweite. Wir haben im Prinzip dadurch, dass die verwendete Krypto einen Elliptic Curve Diffie-Hellman macht, der ist nicht komplett arbeitsunintensiv für die CPU. Das heißt, man kann theoretisch einen Denial-of-Service-Angriff fahren, indem man irgendwie einem WireGuard-Server da ständig irgendwie einen Handshake hinschmeißt und der Server dann da seine Elliptic Curve Berechnungen machen muss für den Elliptic Curve Diffie-Hellman. Und genau, auch dagegen hat er sich einen Mechanismus einfallen lassen. Und im Prinzip ist das eine Art Cookie. Also wir sind momentan sehr theoretisch unterwegs, sage ich mal. Was wir, glaube ich, auch noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass WireGuard über UDP funktioniert.
Ja, richtig.
Und da haben wir so ein elementares Problem, dass sich der Absender, die Absender-IP-Adresse halt super leicht spoofen lässt.
das
Da
stimmt.
spricht halt, also, ne, um mal kurz zusammenzufassen, bei TCP haben wir den Three-Way-Handshake. Das heißt, wenn ich irgendwie eine TCP-Verbindung etablieren will, dann schicke ich erstmal was, dann schickt der Server mir was zurück und dann schicke ich nochmal was. Das sind drei Nachrichten. Und dadurch, dass ich in der dritten Nachricht im Prinzip was mit rein habe, was aus der zweiten kommt, weiß der Server nach der dritten Nachricht, dass ich auch seine zweite Nachricht erhalten habe. Und dadurch muss ja die IP-Adresse im Prinzip richtig sein, weil ja die zweite Nachricht auch wieder bei mir ankam. Und das haben wir bei UDP nicht. Das ist eben stateless. Man schickt da einfach ein Paket raus und darauf passiert dann irgendwie was. Und der Vorteil ist eben, dass man nicht den Overhead hat, erst eine Verbindung aufzubauen, also einen Channel zu etablieren. Der Nachteil ist aber eben, dass ich im Prinzip einfach irgendeine Absenderadresse draufschreiben kann, das an den Server schicke und der dann erstmal was macht. Und wie in dem Fall, wenn das eine komplexe Berechnung ist, dann kann man einfach irgendwie irgendwelche IP-Adressen als Absenderadressen draufschreiben und den Server damit so richtig zubombardieren und der macht dann für jede dieser Anfragen erstmal seine Berechnung. Also das ist so ein grundlegendes Problem, was wir bei UDP haben. Deswegen muss man sich da mit Cookies gegen schützen, sage ich mal. Also man
Genau.
muss irgendwie etwas haben, was nochmal zurückgeschickt wird und dann nochmal hingeschickt wird, so von der Grundidee her, damit der Server auch weiß, okay, derjenige hat wirklich die IP-Adresse, weil meine Antwort auch angekommen ist.
Wobei das natürlich jetzt, was du sagst, ist, du hast jetzt quasi schon fast zwei Gegenmaßnahmen so ein bisschen behandelt. Das eine ist diese CPU Exhaustion Attack, das heißt also, ne, man versucht quasi möglichst viele Diffie-Hellman-Berechnungen auf dem Server auszuführen, damit der unter der Last irgendwann zusammenbricht. Und du hast natürlich auch schon erwähnt, dass es theoretisch gibt es ja diese Amplification Attacks. Das heißt also, ich kann eine kleine Nachricht an einen Service hinschicken und die Antwort darauf ist dann größer als die Nachricht, die ich hinschicke. Und dadurch, dass, wie du auch schon gesagt hast, ich die Absenderadresse quasi faken kann, kann ich mein Ziel frei wählen. Das heißt, ich schicke eine Nachricht hin, behaupte einfach, dass meine Anfrage eigentlich von Google.com zum Beispiel kommt. Dadurch, dass nur nicht sichergestellt ist, mit wem ich eigentlich kommuniziere, geht die eigentliche Antwort dann zu Google hin und ich habe eine Amplification Attack, wenn das Antwortpaket größer ist als das Paket, was ich quasi hinschicke.
Genau.
Das führt dann dazu, dass ich quasi mit einer limitierten Bandbreite, dass ich einen sehr großen Denial of Service fahren kann. Und das wird dann natürlich auch es ist eigentlich beide, also diese Cookie-Mechanismus verhindert eigentlich beide Sachen. Ne? Genau.
Ja,
Es sind noch ein paar
und
Details. Dieser Cookie-Wert ändert sich alle 2 Minuten. Also es ist jetzt auch nicht immer der gleiche Cookie-Wert, der da zurückgegeben wird. Also es gibt da noch so ein paar Details, die da irgendwie integriert sind.
ja.
Ja,
Und ich
der
weiß
nächste.
nicht, ob. Ja, dann. Ja, nee, mach du mal ruhig.
So, ich mal.
Ja.
Das nächste, das habe ich gefunden. Das heißt jetzt ehrlich gesagt noch nichts, aber es gab ein paar MIT-Studenten, die hatten für einen Kurs mal eine Arbeit verfasst, indem sie mal das WireGuard-Protokoll untersucht haben von der Security-Perspektive. Das heißt, sie haben so ein bisschen Fuzzing betrieben. Sie haben, und das ist jetzt nicht wirklich, also ich würde jetzt mal sagen, dadurch, dass Studenten sind, jetzt nicht wirklich aussagekräftig, aber sie haben sich schon sehr viel, sie haben sich da sehr viel Gedanken gemacht. Sie haben auch mit dem Autor zusammen sich mal zusammengesetzt, wie könnte man das auditen, wie könnte man da Fuzzing betreiben, und haben hauptsächlich den Session, den Handshake quasi untersucht.
Ja.
Und wie gesagt, das war jetzt nicht in einem Raum von einem offiziellen großen Audit, sondern nur so ein kleines. Haben keine schwerwiegenden Fehler gefunden. Ein paar Kleinigkeiten haben sie gefunden, wo die Timer nicht optimal gestellt sind, dass die Keep-Alive-Timer nicht optimal gestellt war. Das sind aber Kleinigkeiten, die sie gefunden haben, aber es gibt zumindest schon mal so einen ersten Ansatz davon, dass das schon mal auch ein bisschen, dass sich das andere Leute auch mal angeguckt haben, aus einer Security-Perspektive.
Ja, vielleicht ergänzt dazu noch mal kurz zusammengefasst, was jetzt dieses Fuzzing
Ach
ist oder
so, ja.
bedeutet. Im Prinzip in der Sicherheit viele der Probleme, die wir haben, mit denen man irgendwie Services kompromittieren kann, lassen sich auf Memory Corruption Attacks zurückführen. Das heißt im Prinzip, dass wir irgendwie einen Buffer Überlauf irgendwo haben, dass wir irgendwo im Prinzip mal mehr Daten hinschicken können, die irgendwie verarbeitet werden, die größer sind, als das Programm jetzt erwartet, und das geht damit nicht richtig um, und dann werden eben Kontrollinformationen überschrieben, mit denen man den Kontrollflow von dem Programm verändert, und im schlimmsten Fall führt es halt dazu, dass man seinen eigenen Code ausführen kann. Und Fuzzing ist im Prinzip eine Möglichkeit, sich mal anzugucken, okay, wie sieht jetzt das Paket grob aus? Wir haben jetzt irgendwie hier 4 Byte, da steht dies drin, Absender-IP, und hier haben wir 8 Byte, da steht jenes drin. Und beim Fuzzing baust du einfach mal Pakete, die mit Absicht quasi gegen dieses Protokoll verstoßen, und ballerst da irgendwie automatisiert mit allen Variationen, die dir einfallen können irgendwie, oder die dem Programm, mit dem du fasst, im Prinzip einfallen können, einfach mal einen Endpunkt voll und guckst mal, ob der sich im Prinzip immer angemessen reagiert oder ob der vielleicht irgendwann mal abstürzt, wenn bei einer gewissen Nachricht. Und das ist dann schon mal ein Indikator, dass da was nicht korrekt läuft. Und dann schaut man sich genau an, was da kaputt geht und ob man das unter Umständen missbrauchen kann, um eben den Zustand des Programms zu verändern.
Und das ist
Ja.
auch für Netzwerksachen ist das ehrlich gesagt auch kein triviales Problem, weil
Ja.
Netzwerkdienste ja ein State haben, also meistens eine
Genau.
State-Maschine. Und je komplexer die State-Maschine, umso schwieriger ist es auch, diese Protokolle zu testen. Das geht natürlich also bei WireGuard, dadurch, dass die State-Maschine relativ einfach ist, war das jetzt hier auch nicht so ein großes Problem, wenn wir uns jetzt vermutlich TLS oder andere Protokolle anschauen,
Ja.
da wird das wahrscheinlich deutlich schwieriger. Allein schon dieses Testen, wird einfach schon
Genau,
erheblich
definitiv.
erschwert.
Man muss sich, also wenn man klug fassen möchte, dann muss man wirklich auch begreifen, welche States existieren und in den jeweiligen States irgendwie alle möglichen Variationen einmal durchballern. Und ja, genau. Ja, im Prinzip können wir eigentlich übergehen direkt zu ein paar netten Eigenschaften, die WireGuard noch mitbringt, die eben genau das erschweren sollen, eben diese Fehlerklasse, die man auch durch Fuzzing aufdecken kann. Weil, naja, viel, was in WireGuard getan wird, ist schon so ausgelegt, dass Memory Corruption Attacks wenig Nährboden haben, sage ich mal. Um einfach mal jetzt ein krasses Statement rauszuhauen, WireGuard allokiert keinen dynamischen Speicher. Also wir haben keinen malloc. Das ist eben
Das ist
einer
schon
der
hart.
Klassiker, das, genau, also das ist ja jetzt nicht ein Programm, was irgendwie nichts Sinnvolles tut. Das ist ein ganzes VPN, verdammte Hacke, und da wird kein einziges Mal dynamisch Speicher allokiert, ja. Das ist schon ein Ding.
Das funktioniert aber nur, weil die allererste Nachricht, die verschickt wird, auch schon authentifiziert ist. Das heißt also, wir wissen quasi schon, dass wenn wir eine Nachricht akzeptieren, dass die auch von unserer Gegenstelle kommt, die wir kennen. Weil ansonsten könnte man ja auch wieder ganz viele Pakete rausschicken und irgendwann gefälschte Pakete und dann führt das dazu, dass wir immer wieder neue Speicher allozieren müssen und dann haben wir irgendwann keinen Speicher mehr und dann können wir keine weiteren Verbindungen mehr akzeptieren. Das heißt also, er hat sich da wirklich schon echt viel Gedanken gemacht
Ja.
und damit fällt quasi Heap Overflows quasi komplett als Angriff raus.
Genau, also ja, also genau sowas auf dem Heap, das ist irgendwie heutzutage der Klassiker, ne? Auf dem Stack war im Prinzip vor 10 Jahren der Shit. Auf dem Heap ist heutzutage sehr viele Sicherheitslücken, die jetzt so rauskommen, die ständig geupdatet werden. In der Software, die wir jeden Tag nutzen, sind irgendwie irgendwelche Hampeleien auf dem Heap und das fällt hier komplett weg, weil wir eben ja keinen Speicher auf dem Heap dynamisch allokieren. Zusätzlich dazu ein zweites riesiges Problem in der Sicherheit ist Parsing. Also es ist ständig, wenn du irgendwie was parst, da musst du halt immer irgendwie, du liest irgendwie ein Header-Field aus und in Abhängigkeit davon werden dann die folgenden Felder anders interpretiert und da ist auch immer viel, ich sag mal, Speicherrumschieberei und sowas findet statt. Also Parsing ist allgemein ein sehr anfälliger Prozess für Memory Corruption Attacks und WireGuard parst einfach nicht, weil alle Felder haben eine fixe Breite. Also es ist komplett klar in den Paketen, wir haben jetzt hier 4 Byte und wir haben da 4 Byte und da ist nicht irgendwie, wenn jetzt hier in den 2 Byte eine 7 steht, dann wird das danach als null terminierter String interpretiert oder irgendwie sowas. Es ist nichts dynamisch und wir parsen nur Felder mit fixer Breite. Also es ist im Prinzip nochmal eine zweite gesamte Klasse von Vulnerabilities, die wir heutzutage häufig sehen, ist auch einfach mal komplett scheidet aus damit.
Da finde ich, merkt man, dass er wirklich aus der Offensive-Seite
Ja,
kommt. Weil also solche
definitiv.
Überlegungen habe ich bisher in keinem Netzwerkprotokoll so gesehen. Also und da merkt man, er weiß, dass Heap Overflows ein Riesenproblem sind, dass Parsing ein Riesenproblem ist. Und er umgeht diese Problematik, indem er diese Verteidigung da einbaut. Das ist wirklich großes Kino, muss ich wirklich
Auf
sagen.
jeden Fall. Also ich glaube, dass vielen Leuten schon bewusst ist, dass das viel Nährboden ist für Probleme. Aber ich glaube, das ist auch einfach echt eine krasse Nummer, dass der sich einfach sagt, so, das ist jetzt mein Anspruch und ich ziehe das jetzt durch. Ich ziehe das jetzt durch, ohne dynamisch Speicher zu allozieren und ohne Parsing. Und das ist schon, da wird er, glaube ich, ein bisschen dran gesessen haben, bis das ganze Protokoll, bis alles so steht, dass es mit seinen strengen Vorgaben trotzdem noch zu erfüllen ist. Hut ab, wirklich, mehrere Hüte ab. Das ist wirklich, das sieht man nicht alle Tage. Weil ich glaube, ich habe sowas noch nie gesehen, ehrlich gesagt, vorher,
Also
ja.
diese zwei Klassen, kein Parsing, alles fixt, dass es alles eine fixe Breite hat und keine dynamische Speicherreduzierung ist schon, habe ich auch noch nicht gesehen, muss ich
Ja.
sagen. Ja, vielleicht der eine Punkt, den haben wir oben schon mal so ganz kurz angerissen, ist auch, oder du hast es auch am Anfang erwähnt, dass ja das ganze VPN eigentlich aus einem Kernel-Rootkit kommt, was eben besonders, und da war es eben sehr wichtig, dass keiner merkt, dass da das Kernel-Rootkit da läuft. Das heißt also, wir müssen besonders leise sein. Und das ist auch eben eine Eigenschaft. Es wird keinerlei Antwort gegeben, wenn ein Paket nicht richtig verschlüsselt ist, falls die Authentifizierung nicht funktioniert. Also es ist super, man kann es quasi kaum erkennen. Also mit einem Portscanner selber würde man jetzt nicht erkennen, dass dort WireGuard läuft, weil wir keinerlei Response bekommen, wenn wir nicht ein komplett fertig authentifiziertes, valides Handshake-Paket hinschicken. Nur dann gibt es eine Antwort und das ist auch wieder ein Handshake, aber ansonsten gibt es keine Error-Messages, nichts, es wird quasi nichts weitergeschickt. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Erstens können wir damit diese Amplification Attacks sind zumindest schon mal so gut. Es ist nicht komplett ausgeschlossen. Wenn ich einen validen Handshake habe, kann ich das immer noch machen. Aber die zweite Antwort ist auch kleiner. Also es wird keine Amplification Attack, sondern eben nur eine Relay Attack. Aber das ist schon auch ganz wichtig, weil oft sind solche Netzwerkdienste auch sehr gesprächig und dann kann man sofort rausfinden, welche Version läuft denn da und das kann sofort alles dazu genutzt werden, um eigentlich seinen Angriff wirklich zu optimieren. Und das findet auch da schon komplett raus.
Das ist wirklich auch wieder ein richtig dickes Ding. Also typischerweise, wenn du einen Server angreifen möchtest oder übernehmen möchtest, verschaffst du dir halt erstmal einen Überblick. Das heißt, du machst, wie du gesagt hast, einen Portscan auf TCP und UDP und schaust halt erstmal nach, was für Dienste auf dem Server überhaupt laufen und hören. Und natürlich kriegst du in der Regel eine Antwort von denen. Wenn du jetzt irgendwo einen Webserver natürlich laufen hast, dann antwortet der natürlich, weil er ja die Website ausliefert, wenn jemand anfragt. Oder wenn es auch jetzt einfach nur ein SSH-Daemon ist, dann antwortet er dir auch zurück, weil der will dir ja ermöglichen, dass du da eine SSH-Session aufbauen kannst. Und bei WireGuard das Schöne ist, also man muss seine Peers konfigurieren. Man muss da einmal so ein bisschen SSH-Style die Public Keys hinterlegen, aber da kommen wir, glaube ich, später noch genauer zu. Und auf jeden Fall, wenn die Handshake-Nachricht, das ist jetzt nicht einfach ein TCP-Connecte mal oder ein UDP protokollbezogen, natürlich protokollbezogen, aber wenn du da den Public Key von deinem Peer hinterlegt hast, dann muss schon die allererste Nachricht, die muss sauber verschlüsselt und authentifiziert sein, damit du überhaupt eine Antwort bekommst, ja. Das heißt, du kannst, wenn du dir irgendwie ein System aufbaust oder einen Server im Internet stehen hast, wo du sagst, ich würde gerne meine Attack Surface enorm klein halten, dann kannst du im Prinzip sogar deinen SSH-Service einfach nur intern anbieten auf Localhost oder für ein internes Netzwerk, das WireGuard-Netzwerk, und du hast nach außen hin wirklich nur den WireGuard-Dienst laufen, und dann kannst du quasi als Dritter, kannst du den Server rauf und runter scannen und du siehst keinen einzigen verdammten offenen Port. Und als derjenige, der halt ein konfiguriertes Peer hat, kannst du deine WireGuard-Verbindung aufbauen und siehst danach alle deine Services, die du haben willst. Also das wirklich, da kann man unglaublich viel mitmachen. Das ist eine unglaublich gute Eigenschaft, finde ich.
Ja, definitiv. Ich glaube, wir wären jetzt von dieser Seite eigentlich erstmal durch. Oder hast du noch?
Also formale Verifikation. Ja, formale Verifikation
haben wir schon genannt.
Aber zusammengefasst einfach, finde ich, aus der letzten Kategorie jetzt, man sieht sehr schön, wie viel Gedanken da eingeflossen sind, um wirklich die Angriffsfläche so klein zu machen, wie es irgendwie möglich ist. Und wenn man sich da nochmal vor Augen führt, dass wir hier ein verdammtes VPN haben, dann ist das wirklich hochgradigst beeindruckend.
Ja, definitiv. Also besonders diese letzte Kategorie hat mich wirklich dann eigentlich vollends überzeugt, dass da jemand sich wirklich Gedanken gemacht hat. Und genau diese Überlegungen vermisst man oft bei anderen. Und zusätzlich mit dieser Riesenkomplexität, mit denen dann die anderen Protokolle noch dazu mitkommen, da ist einfach ein ganz schlechter Beigeschmack einfach da. Und hier kleiner Code, auch der Angriffsvektor so gering wie möglich gehalten, das ist wirklich sauber und wirklich sehr, sehr schön gemacht.
Ja, großartig.
Gut. Ja, wollen wir mal uns auf das Protokoll stürzen? So ein bisschen zumindest.
Mal grob angucken, wie es im Detail funktioniert.
Ehrlich gesagt, es gibt, also auch da ist das eigentlich super einfach. Es gibt vier Nachrichttypen. Also das ist Handshake von A nach B, von B nach A. Damit haben wir unseren Key Exchange gemacht. Da kommen wir auch gleich nochmal zu.
Genau, die Session steht dann im Prinzip.
Das ist eine Roundtrip-Time. Dann gibt es nochmal die Cookie-Nachricht, die wir schon erwähnt haben. Und dann gibt es verschlüsselte Pakete. Das war's. Es gibt nicht mehr Daten, also nicht mehr Message-Types. Wir haben vier Stück. Das ist auch sehr nett.
Ja, überschaubar.
Überschaubar, genau. Ich hatte hier nochmal dieses Crypto-Key-Routing nochmal vorher aufgeschrieben. Könnten wir auch nochmal ganz kurz sagen.
Auf jeden Fall.
Ist jetzt aber auch nicht besonders schwierig. Der Punkt ist eben, dass wir, wie wir schon gesagt haben, ein Interface haben. Ein Interface hat auch einen Private Key. Also in der Praxis wird das so gemacht. Also vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, es gibt einen Teil, den WireGuard weglässt, aber den finde ich, der ist sehr elegant. Und zwar, wir brauchen erstmal einen Public und Private Key und einen statischen. Das heißt also, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Client-Server, in dem White Paper wird immer Initiator und Responder genannt, aber es wird also einer initiiert Und die beiden wollen sich jetzt unterhalten. Und dann brauchen wir auf beiden Seiten einen statischen Private Key und einen statischen Public Key. Und der
Exakt.
Austausch von diesen Public Keys, der funktioniert ähnlich wie SSH-Keys. Das heißt, ich kopiere mir quasi diesen Public Key, trage den in die eine Config ein und kopiere mir den anderen Public Key und trage den in die andere Config ein. Das heißt, hier wird schon davon ausgegangen, dass ich eine sichere Verbindung zu beiden Systemen habe und ja, über Copy und Paste mehr oder minder kopiere ich die Public Keys einfach in die gegenseitigen Config-Files. Das ist
Ja.
der erste Schritt. Der erste Schritt, den ich mache. Und der funktioniert ähnlich wie bei SSH. Also ich finde auch aus dieser Perspektive, also super einfach. Und genau, deswegen ist ein Interface, was wir mit WireGuard auch aufbauen, hat dem ist ein Private Key zugeordnet. Dann natürlich muss ein UDP-Port drauf lauschen, damit wir überhaupt Pakete empfangen können.
Ja.
Und
Genau.
dieses Interface ist dann auch nur verbunden mit einer Liste von Peers. Und jeder
Genau.
Peer wird durch seinen Public Key, den wir ja haben, auch identifiziert. Ja, das war's im Prinzip auch schon. Also das.
Und ja, hat noch eine Liste von Tunnel-IPs, also die
Genau,
IPs,
ja.
die es in der Kommunikation mit uns benutzen darf. Wir sind
Genau.
ja immer noch ein VPN im Prinzip. Aber genau, das ist im Prinzip schon alles, was du hast. Und eine der beiden Seiten braucht noch einen Endpunkt. Ne? Also die müssen ja irgendwie miteinander reden können. Das heißt, mindestens auf einer der beiden Seiten muss noch die echte IP von der anderen Seite eingetragen werden, damit überhaupt erstmal eine Verbindung aufgebaut werden kann. Klar. Das kann auf beiden Seiten passieren, das kann aber auch nur eine sein. Wenn man jetzt einen WireGuard-Server hat, braucht der das nicht und im Client gibt man aber einfach die Server-Endpunkt-IP. Aber das ist im Prinzip schon die gesamte Information, die nötig ist, um ein VPN aufzubauen.
Genau, und das ist auch das fundamentale Konzept von so einem VPN, dass ich einfach das Routing mache. Das heißt, ich muss meine Krypto-Keys, ich muss wissen, zu welcher IP-Adresse, mit welchem Key spreche ich dann eigentlich. Das
Genau.
ist so ein, das ist ich, relativ elegant gelöst, eben über dieses Interface, wie wir vorhin schon erwähnt haben.
Ja.
So,
Gut.
und dann, das ist also der Krypto-Key-Kram, und jetzt kommt der Key-Exchange. Das heißt, das ist also der Key Exchange. Wir gehen davon aus, dass die statischen Keys bereits schon auf beiden Seiten ausgetauscht wurde. Das müssen wir manuell machen, eben über diesen Copy-and-Paste-Mechanismus. Und jetzt, was bei diesem Key Exchange eben besonders ist, es wird eben das Noise Framework benutzt. Ich finde, wir sollten zumindest ein bisschen was über das Noise Framework
Ja, Noise
erzählen.
Protocol Framework,
Genau,
genau.
Noise Protocol Framework. Weil ich finde, das ist schon unglaublich interessant. Zum einen benutzen das mittlerweile ein paar, also WireGuard, der Signal Messenger, was jetzt auch in WhatsApp integriert ist, oder? Also
Stimmt,
das
ich, ja, oder
muss
Teile davon.
genau Teile davon. Und das wurde von Trevor Perrin und Moxie Marlinspike entwickelt, wird mittlerweile wahrscheinlich auch von vielen anderen mitgetragen, aber das sind so die zwei Initiatoren.
Ja.
Und so die grundlegende Überlegung ist, dass Krypto schwer ist, und auch der Key Exchange, das heißt, wir müssen ja Schlüssel austauschen, auch das ist nicht ganz trivial. Und dieses Noise, deswegen eben Framework, das heißt, es bietet einem eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich brauche bestimmte Eigenschaften an meinem Protokoll und die definiere ich mir und dann bekomme ich quasi ein Protokoll zurückgegeben, was ich benutzen kann.
Genau.
Ne, also zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, ich brauche einen nicht authentifizierten Key Exchange, dann gibt es dort so gewisse Akronyme. Ich glaube, das war NN oder NA oder sowas ähnliches. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich das haben möchte, dann könnte ich mir gucken, okay, ich brauche jetzt einen nicht authentifizierten Key Exchange, dann kann ich gucken, wie die Messages da, was ich dort übertragen muss und was ich auf welcher Seite benutzen muss.
Genau.
Das ist natürlich schon deutlich einfacher, dass ich mich keine Gedanken machen muss, wie ich jetzt ein eigenes Protokoll entwickeln muss, damit die Schlüssel ausgetauscht werden. sondern ich kann quasi schon ein Framework nutzen und ich kann mir dann meine Properties ein bisschen zusammenklicken und im Endeffekt kommt das raus, was ich dann benutzen kann.
Genau.
Alles ist Open Source, es gibt Referenzimplementierungen in verschiedenen Programmiersprachen und da wird sehr viel Hirnschmalz fließt da rein, um wirklich verschiedene Elemente, um da möglichst eine gewisse Flexibilität zu haben, aber eben auch, um die Properties eben zu bekommen.
Ja,
Jo, und
korrekt.
WireGuard benutzt, hat ein eigenes Protokoll entwickelt, was eben die besondere Eigenschaft hat, dass es in einer Roundtrip-Time beendet ist. Das heißt, es wird eine einzige Nachricht von dem Client zum Server geschickt
Ja.
und von dem Server zurück zum Client und das war's. Damit ist der Key Exchange abgeschlossen. Dann haben wir alles gemacht und wir wissen quasi auf allen Seiten, okay, ich bin authentifiziert, ich weiß, was der, ich habe alle Keys auch ausgetauscht und das nächste Paket kann dann schon komplett verschlüsselt sein. Das heißt, theoretisch dein zweites Paket, was du als Client losschickst, kann schon ein verschlüsseltes Paket sein. Oder ist schon ein verschlüsseltes Paket.
Ist genau, ist schon. Also kann nicht, sondern es ist, es muss ja auch. Also sonst eigentlich das erste ja schon, streng genommen. Sonst wird es ja gar nicht angenommen.
Genau.
Aber
Zumindest
genau.
authentifiziert muss es sein, ja.
Ja. Und auch verschlüsselt. Also wir haben da ja auch schon,
Richtig.
aber ja, vielleicht später. Aber nee, im Prinzip genau. Eine Roundtrip-Time. Und was man vielleicht noch anmerken kann, ist, der Jason Donnenfeld hat auch hier mit dem Trevor Perrin zusammengearbeitet, um diesen Handshake irgendwie zu kreieren, der eben auch die Anforderungen von WireGuard erfüllt. Und der ist jetzt auch Teil des neuen Protokoll-Frameworks.
So rum war es quasi, ja. Er steht auch mit in dem in der Noise Specification steht er auch mit unten als Contributor mit dabei.
Ah, okay. Ja, wahrscheinlich also der Noise IK Handshake,
Ist
da hat er
seiner.
mitgewirkt, auf jeden Fall,
Genau.
genau. Ja.
So, wie fangen wir denn am besten an? Wie gehen wir denn? Das ist natürlich, auch wenn es nur zwei Nachrichten sind, ist es trotzdem, passiert da echt im Hintergrund einiges.
Unglaublich viel, ja.
Genau. Wie wollen wir denn da rangehen? Wollen wir erstmal besprechen, was von Client zum Server, so grundsätzlich, was da drin ist? Können wir,
Ja,
oder
also ich
wie
glaube,
meinst du?
zu tief können wir da jetzt nicht rein.
Genau.
Ohne Whiteboard jetzt rein, nur
Ja.
über Sprache ist das natürlich immer schwierig.
Ja.
Aber ja, also was man im Prinzip sagen kann, ist, wir haben, jede Seite hat natürlich schon mal ein Static Key Pair, also das ist
Genau.
das, ich sag mal, langlebige, ein Public und ein Private Key. Das sind auch die Public Keys, wie eben angesprochen, die ausgetauscht werden und in die jeweils gegenüberliegende Config mit einfließen, um das Peer zu konfigurieren. Und damit wir die Eigenschaft der Forward Secrecy haben, also dass wenn Schlüssel später irgendwie abhanden kommen, dass dann nicht Kommunikation, die stattgefunden hat, entschlüsselt werden kann, werden auch bei jedem Handshake, also für jede Session, frische vorübergehende Schlüssel, also Ephemeral-Schlüsselpaare, nochmal erzeugt von jeder Seite. Das heißt, im Endeffekt haben wir dann im Prinzip später zwei Key Pairs, das Static Key Pair und das Ephemeral Key Pair, schon mal so grundlegend.
Genau. Und die werden ausgetauscht. Also beziehungsweise den statischen Key, der ist ja im Vorfeld schon ausgetauscht
Der mu
worden.
genau, der muss vorkonfiguriert sein, der geht niemals unverschlüsselt über das Netz. Also das heißt, auch wenn ich mir so eine Handshake-Nachricht angucke, kann ich daraus nicht irgendwie jetzt den Static Public Key von einem der Partner drin erhaschen und deswegen daraus schließen, wer jetzt hier irgendwie kommuniziert. Das Einzige, was im Klartext übertragen wird, ist der also der frisch erzeugte Public Key. Das passiert aber auch bei jedem Handshake und der Public Key, der steht im Prinzip im Klartext drin.
Aber ist authentifiziert und auch die Integrität ist sichergestellt. Das heißt also,
Genau.
wir sind uns sicher, dass es erstens, dass das der richtige Public Key ist und dass der auf dem Weg auch nicht verändert wurde.
Ja, korrekt.
So, und dann haben wir auf beiden Seiten, haben wir im Prinzip vier Schlüssel.
Ja.
Unseren eigenen statischen privaten Key und unserem Public Key. Und von der Gegenseite, wenn wir jetzt diese Alice und Bob Notation benutzen, also von Bob, haben wir dann auch den statischen Public Key und den Ephemeral Public Key. Ja?
Genau, weil der in der Handshake-Nachricht mit drin steht.
Ja.
Der letztere, ja.
So, das heißt im Prinzip, um das vielleicht ein bisschen zu abstrahieren, das heißt also, wenn wir beide Nachrichten ausgetauscht haben, können wir quasi 4 Diffie-Hellmans berechnen, was auch bei Signal unter dem Triple DH bekannt ist. Das heißt, wir machen dann einen Diffie-Hellman, also vielleicht sollte man auch, bevor wir das sagen,
habe ich mir auch gerade gedacht, ja.
Nochmal ganz kurz wollte man sagen, was denn diese tolle Eigenschaft von dem Diffie-Hellman ist. Also der Diffie-Hellman ist dazu gedacht, dass wir quasi einen Schlüssel uns austauschen können, obwohl das über eine unverschlüsselte Leitung geht. Das heißt, genau. Das ist so der eigentliche Vorteil davon. Und dazu brauchen wir in der Regel eine Trapdoor-Funktion, genau, die es uns ermöglicht, dass eine Berechnung sehr einfach geht, aber die Rückwärtsberechnung unglaublich schwierig ist. Und
richtig.
Früher hat man eben die Primzahlenfaktorisierung benutzt, das heißt, ich kann sehr einfach mir Primzahlen generieren und kann die zusammen multiplizieren und habe wieder eine neue Primzahl. Jetzt die Gegenseite, die Faktorisierung, genau, davon ist eben unglaublich schwierig oder ja, schwieriger, genau, als die Multiplikation.
Bis auf ein paar kleine Optimierungen kann man da im Prinzip nur durchprobieren. Ne?
Ja.
Also man nimmt sich dann einfach da, rennt alle Primzahlen durch, multipliziert die und guckt, hofft, dass man irgendwann dann auf die Zahl rauskommt im Prinzip.
Ja.
Also das ist so der Klassiker. Das wurde jetzt alles nochmal ein bisschen optimiert mit Operationen auf elliptischen Kurven.
Genau.
Aber ich würde eigentlich gern auch nochmal auf die Eigenschaft vom Diffie-Hellman, also jetzt mal noch so ein bisschen noch abstrakter erklärt. Wir unterhalten uns jetzt hier gerade und es können Leute zuhören. Und das Diffie-Hellman-Protokoll erlaubt es im Prinzip uns beiden, dass wir jetzt ein paar Zahlenwerte austauschen. Und am Ende führen wir Berechnungen aus mit den Zahlenwerten. Also oder nochmal, beschreiben wir es ja einfach mal so ein bisschen algorithmischer. Jeder von uns denkt sich irgendwie eine geheime private Zahl aus. Wir führen eine Berechnung mit unserer geheimen Zahl durch. Dann kriegen wir unsere öffentliche Zahl. Und unsere öffentlichen Zahlen tauschen wir jetzt einfach aus. Ich sag dir irgendwie die 17 und du sagst mir die 24. Und jetzt können wir beide unsere gegenseitige öffentliche, die wir ausgetauscht haben, und unsere geheime in eine Berechnung einfließen lassen. Und dann landen wir beide am Ende bei derselben Zahl,
ja,
und könnten die theoretisch als Schlüssel für eine Verschlüsselung nutzen. Und
genau,
da kann uns jetzt die ganze Welt bei zugehört haben. Die haben auch beide unsere öffentlichen Zahlen gehört. Aber da keiner von den beiden eine unserer privaten Zahlen hat, die man nachher in die Berechnung einführen muss, kommt keiner dann auf dieselbe Zahl, die wir auch haben, außer durch Ausprobieren. Und wenn die Zahlen eben groß genug sind, dann wird Ausprobieren eben unwirtschaftlich. Und das ist im Prinzip schon das Geheimnis von der Krypto.
Genau, das heißt also, ein Diffie-Hellman, das heißt, auf deiner Seite steckst in diese Diffie-Hellman-Funktion deinen privaten Schlüssel und meinen öffentlichen Schlüssel und kommst,
genau,
dazu zu einem Ergebnis. Und ich auf meiner Seite führe mit meinem privaten Schlüssel und dem öffentlichen Schlüssel von dein öffentlicher Schlüssel und ich komme auch zu einem Ergebnis. Ja?
Genau.
Das heißt also, der Diffie-Hellman von Private A plus Public B ist identisch mit Diffie-Hellman von Private B, also meiner, und Public A, deiner Seite.
Exakt.
Das ist identisch. Und das ist eine Eigenschaft, die wirklich hervorragend, also es gibt, glaube ich, wenige Funktionen, die genau so eine Eigenschaft haben.
Ja. Genau. Das ist ein unfassbar hilfreicher Algorithmus im Prinzip, weil das eben ermöglicht, über einen Kommunikationsweg, auf dem alle mithören können, trotzdem ein persönliches Geheimnis zwischen zwei kommunizierenden Endpunkten zu etablieren. Und das ist im Prinzip das Fundament von aller unserer verschlüsselten Kommunikation, die wir so heutzutage haben.
War ja dann damals auch der Anbeginn der asymmetrischen Kryptographie.
Genau.
Mit dem Paper, was sie damals veröffentlicht haben.
Ja.
Hast du das, das hatte ich irgendwie auch in Vorbereitung auch nochmal ergoogelt. Das Witzige ist ja, das ist zwar von, also aktuell wird das als Diffie-Hellman Handshake angesehen, aber es war 7 Jahre vorher, hat quasi der britische Geheimdienst das gleiche Prinzip entdeckt.
Das ist
Der
echt krass.
GCHQ hat das 7 Jahre, das weiß man jetzt durch Aufzeichnungen, weiß man, dass die 7 Jahre eigentlich vorher da waren, aber war für die uninteressant und dadurch, dass es Geheimdienst ist, kannst du ja eh nichts veröffentlichen und wirklich
Ja.
groß. Und ja, und man
Das
hat da
ist
jetzt auch keinen wirklichen Wert gesehen und ja, ist untergegangen.
schon wirklich krass. Du hast da was irgendwie Weltveränderndes vorher schon mal gemacht im Rahmen deiner Arbeit, durftest das aber keinem erzählen. Und ja, das hat
Ja.
irgendwie schon, das war ja im Prinzip eine Revolution in der
Ja,
Krypto,
auf
der
jeden Fall.
Diffie-Hellman Handshake. Der hat uns wirklich sehr viel weitergebracht. Gut, aber zurück vom kleinen
Genau.
Exkurs.
Und jetzt der Vorteil ist jetzt davon, dass wir jetzt zwei Keys reinstecken können, auf meiner Seite und auf deiner Seite, und dann sehen wir, dass das quasi auch gleich ist. Kann ich auch verifizieren, ob du wirklich diesen anderen Schlüssel hast. Dadurch kann ich auch eine Authentifizierung machen. Das heißt also,
Genau.
ich kann quasi zwei Keys reinstecken und also mein Key und den dein Public Key und weiß, dass du den privaten Schlüssel dazu haben musst. Und
Ja.
damit kann ich auch eine Authentifizierung dann vornehmen, was auch in dem Protokoll dann so vonstatten geht.
Genau. Also ohne jetzt zu komplex zu werden,
Ja.
wir haben ja besprochen, dass im Prinzip jeder dann vier Schlüssel hat, den eigenen, privaten, den eigenen privaten statischen, also statisch privat und statisch public und die beiden Public Keys des anderen, den statischen Public Key und den Ephemeral Public Key.
Genau.
Und das heißt im Prinzip hat jede Seite vier Schlüssel und über die kann man natürlich dann die Diffie-Hellman-Operation machen, um das nochmal zu sagen. Da kommen halt zwei Argumente rein und man kann im Prinzip dann einen theoretisch einen vierfachen Diffie-Hellman fahren, also paarweise. Einmal über den Ephemeral und den Static Key, einmal andersrum über den Static und den Ephemeral Key, einmal über die beiden Ephemeral Keys, die wir haben, und einmal über die beiden Static Keys, die wir haben.
Genau.
Und dadurch, dass auch die Static Public Keys jeweils mit einfließen und wir die ja auch schon in unserer Config stehen haben, den Static Public Key des Gegenübers, ist dadurch auch wirklich verifiziert, dass derjenige, der uns gerade diese erste Handshake-Message geschickt hat, auch derjenige ist, der in meiner
Config steht.
genau, der in meiner Config steht.
Ja. Das,
Ja, also kann man im Prinzip Grund, das ist jetzt, wird vielleicht zu komplex, aber der Aufbau, warum genau diese vier, ist im Prinzip die ersten drei Elliptic Curve Diffie-Hellman, das nennt man einfach Triple Diffie-Hellman, das ist ein schon bekanntes Konzept, das wird zum Beispiel in Signal so benutzt. Und der letzte, der vierte Elliptic Curve Diffie-Hellman ist eben der über die beiden Static Keys, also die beiden Static Public, ja nicht Static Public, aber jeweils Private und Public, aber über die beiden Static Keys, mit dem eben die Authentifizierung stattfindet. Und das alles im ersten Paket. Das heißt, damit ist wirklich sichergestellt, wenn ich ein WireGuard-Server bin oder ein Endpunkt, also der Responder jetzt in dem Fall in der WireGuard-Notation, und ich kriege ein Paket, kann ich sofort sicherstellen, ob ich überhaupt, ob das in Ordnung ist, ob das von jemandem ist, den ich laut meiner Konfiguration überhaupt als Endpunkt akzeptiere. Und wenn das nicht der Fall ist, dann mache ich einfach gar nichts.
Genau. Ja, ich glaube, wir sollten, also ich weiß gar nicht, das Problem ist, es bringt jetzt wirklich nicht besonders viel, das wirklich ganz so im Detail aufzubauen, weil im Prinzip müsste man wirklich vor einem Whiteboard stehen und müsste sagen, ah, guck, pass auf, ich kann auf der Seite, kann ich das berechnen, auf der anderen Seite kann ich das berechnen. Da würden wir jetzt einfach mal referenzieren auf das eigentliche White Paper. Da gibt es
Ja,
ein,
genau.
und es gibt auch eine, auf der Webseite gibt es auch nochmal, wo das Protokoll ein bisschen genauer erklärt wird. Aber im Groben ist es genau das. Wir tauschen einfach unsere Schlüssel aus, hab dann auf jeder Seite habe ich vier Schlüssel und kann dann eben viermal einen Diffie-Hellman machen, womit ich dann eben die Krypto-Properties eben bekomme, die ich für ein Protokoll eben brauche oder die ich eben haben möchte.
Genau.
So. So. Es gibt natürlich noch etwas. Es gibt noch mal. Es ist ja ein Trend heutzutage. Post-Quantum. sicher zu sein. Also das heißt, wenn Quantencomputer kommen, wir bestimmte Krypto brechen können, müssen wir so in deren Sicht darauf vorbereitet sein, dass aktuell geht ja der Trend dorthin, dass zum Beispiel Geheimdienste erstmal den kompletten Internetverkehr aufnehmen und in der Hoffnung, wenn wir Quantencomputer haben, dass wir dann die Krypto brechen können, dass wir im Nachhinein wissen, was wurde denn darauf, was wurde dort besprochen, in welche Pakete wurden dort ausgetauscht. Und es gibt mittlerweile einige Ansätze für Post-Quantum Cryptography. Das heißt, wie können wir verhindern, dass selbst wenn einige Elemente dort kaputt sind, dass es trotzdem nicht möglich ist, diese Nachrichten zu entschlüsseln. Und WireGuard bietet da eigentlich eine relativ einfache Möglichkeit an. Man kann in den Handshake nochmal einen zusätzlichen Key mit beimischen. Und
Stimmt.
ja, also es ist im Prinzip nur noch ein weiterer Key, der da nochmal reinkommt, um das quasi noch sicherer zu machen.
Genau, das ist ein Pre-Shared Key im
Ja, genau.
Prinzip. Das ist dann ein Geheimnis, was auf beiden Seiten nochmal in die Config reingeschrieben werden muss, dass man sich selber ausdenken kann. Das wird auch nochmal, ich bin gerade gar nicht sicher, wie das dann da rein vermatscht wird.
Ja,
Aber auf jeden
ich.
Fall
Ja.
sinnvoll.
Ja.
Ja. Genau, ist einfach eine zusätzliche kleine Schicht, die man optional noch hinzufügen kann.
Genau, die ist aber Option. Wir genau. Ja. Jo,
Gut.
vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, auf die wir jetzt noch nicht eingegangen sind. Es gibt ein paar Timer, die im Hintergrund immer laufen. Das heißt
Stimmt,
also,
ja.
diese Session, die wir hier aushandeln, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, so eine Session dauert 2 Minuten
Genau.
und dann wird eine neue Session erzeugt. Das heißt, dann werden auch wieder die Keys ausgetauscht und dann kann ich wieder verschlüsselt kommunizieren. Das heißt also, eine Session dauert ungefähr 2 Minuten.
Genau.
Was dazu auch führt, was ich auch ein sehr, sehr cooles Feature finde, ich habe auch die Möglichkeit jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel von Ethernet zu WLAN wechsle, dass dann innerhalb von mit einem einzigen Paket sofort die Session neu aufgebaut werden muss. Und das führt dazu, dass ich quasi gar nicht merke, dass ich immer noch eigentlich im VPN bin. Ja?
Genau,
Was bei
das ist
VPN muss man immer
dieses.
abbauen, neu aufbauen und das war, also bei OpenVPN war das immer ein größeres Hackmeck. Und
Ja, also
hier
auch wenn
läuft
das
es.
jetzt teilweise schon automatisiert dann passiert irgendwie, ne, der OpenVPN-Client, der macht den Handshake nochmal oder so, aber man spürt es einfach auf jeden Fall immer, dass erstmal was passiert. Und hier bei WireGuard haben wir dieses Konzept von Roaming Endpoints. Das ist vielleicht von Leuten, die Mosh kennen, ist das vielleicht bekannt. Wir können einfach quasi wir haben jetzt den WireGuard-Server, sind zu dem connected und wir können einfach unseren Endpunkt in andere Netze, ist egal, wo wir das Internet herkriegen, wir haben sofort wieder unser WireGuard-Tunnel stehen.
Was ich also jetzt aus Benutzersicht super gut finde. Ich habe es laufen und teilweise merke ich erst auch, hoppala, ich war den ganzen Tag eigentlich schon im VPN drin, ich habe es gar nicht gemerkt.
Genau. Und das ist auch ein bisschen die Sache mit den Timers. Wir haben im Prinzip keinen wirklichen State. Also wie du gesagt hast, wie man das von VPNs kennt, wir haben da irgendwie OpenVPN, dann klappen wir den Laptop zu und wieder auf und dann wird erstmal wieder neu, muss dann das VPN erstmal wieder eine Verbindung etablieren. Und bei WireGuard ist es irgendwie so, du konfigurierst das und dann hast du dein Netzwerkinterface. Und dann ist das Netzwerkinterface einfach da. Also für dich als Benutzer oder Administrator der Maschine hat das im Prinzip keinen State, den du irgendwie ansehen kannst oder wo du auch irgendwie sagst, an oder aus. Also klar, du kannst das Interface hochbringen oder runterbringen, aber ab dann ist das Interface einfach da und funktioniert. Und sobald die ersten Pakete für das Interface ankommen, wird halt einfach geguckt, ob wir eine aktuelle Session haben. Wenn nicht, wird der Handshake gemacht und die Session ist da. Zu keinem Zeitpunkt hast du irgendwie dieses, wir sind connected, wir sind nicht connected, wir haben einen Fehlerfall. Es just works, so, um das so zu sagen, ne? Ja.
Das ist
Schöne
wirklich,
Sache.
ja, definitiv. Ja, wollen wir vielleicht auch, vielleicht, es gibt natürlich, also Probleme, wir wollen natürlich versuchen, objektiv zu sein, wobei wahrscheinlich die Hörer schon mitgekriegt haben, dass wir
Ja, schon ein
große
bisschen
Fanboys
Fanboys sind.
sind. Ja, genau.
Ja. Ja.
Aber also grundsätzlich ist ein Punkt, den man definitiv kritisieren kann, dass der ganze Kram im Kernel liegt. Was bedeutet, sollte es eine Schwachstelle geben, hat der Angreifer sofort eigentlich die höchsten
Ja.
Rechte von einem System, das heißt von Ring 0. Und das ist natürlich unter Umständen problematisch. Außerdem haben wir im Kernel auch Schwachstellen, die ausgenutzt werden kann, die im User Space, soweit ich weiß, nicht ausgenutzt werden kann. Und zum Beispiel, wenn man es schafft, dass ein Nullpointer referenziert wird. Wenn das im Kernel gelingt, ist es möglich, dort auch dann Code auszuführen. Also diese ganze Kernel-Sache ist
Okay.
problematisch. Allerdings ermöglicht es auch eben die Geschwindigkeit. Also jetzt hier ist es natürlich ein bisschen eine Abwägung, die man hier trifft. Man hat im Kernel natürlich die komplette Geschwindigkeit, ist alles super schnell, alle Datenpakete sind genau da, ohne viel hinher zu kopieren.
Definitiv.
Ja, das ist
Und
ein.
natürlich auch die Usability. Also wenn es nicht im Kernel laufen würde, wäre es gar nicht so möglich, das wirklich wie ein natives Netzwerkinterface zu betrachten. Das sind halt schöne Eigenschaften, aber klar, was im Kernel läuft, birgt eben extra Gefahren.
Aber auch da sind User Space Implementierungen in Arbeit. Auf der Homepage steht Rust, Go und Haskell, die dann eben ein TuneTap-Device benutzen. Also auch das ist natürlich, wenn einem das nicht unbedingt so schmeckt und wenn man möchte, wenn man die Performance-Einbußen dann in Kauf nimmt, dann kann man
Okay.
auch in Zukunft vermutlich einfach User Space Implementierungen benutzen. Also auch
Okay.
da ist auch wieder eigentlich eine ganz gute Sache.
Definitiv. Vor allem haben wir ja auch momentan, also WireGuard wird kommen, es wird in den Linux-Kernel integriert werden, aber es ist auch Linux-only irgendwie dann bisher, ne? Wenn wir User Space Implementierung haben, ist ja auch denkbar, dass das auf anderen Plattformen läuft und auf anderen Betriebssystemen,
Genau.
was ja auch mal Anwendungsfall sein kann.
Ja, exakt. Also das ist besonders in so Sprachen wie Rust und Go und Haskell, das ist, glaube ich, wirklich nett, dann da den User Space Daemon da zu haben.
Ja, definitiv.
Ich habe auch mal einen WireGuard Endpoint mir mal aufgebaut. Ich habe irgendwie so einen Raspberry Pi hier rumliegen. Ich wollte auch mal, also ich habe WireGuard benutzt, weil ich habe einen VPN-Anbieter. Also auch wenn wir von dem kein Sponsoring bekommen, aber die sind eigentlich, die Jungs sind irgendwie da ganz cool. Das ist Mulvad. Was
Ja.
sind das? Schweden oder? No?
Ich
Schweden,
glaube
glaube ich, ne?
Schweden.
Ja.
Ja, ist der schwedische Maulwurf, der Mulvat, ne?
Genau, ja. Also das ist
Also
ein
Maulwurf auf
VPN-Anbieter.
Schwedisch, ja.
Und die haben, und das hat mir besonders gut gefallen, sofort eigentlich als WireGuard draußen war, auch schon kleine Testserver angeboten. Das heißt, ich konnte relativ
Ja.
früh direkt sagen, boah, das ist ja super, das teste ich gleich mal aus. Und das hat auch sofort funktioniert. Ich glaube, den einzigen Fehlerfall, den ich in der Testphase mit dem VPN-Provider hatte, war, dass irgendwie V6 nicht geht. Das wurde irgendwie nicht richtig geroutet. Aber dann, das ist dann, glaube ich, auch irgendwie 1, 2 Tage und dann war das auch sofort gefixt. Und mittlerweile läuft das bei Mulvad auch komplett. Also man kann komplett das Ganze über WireGuard nutzen. Deswegen, ich habe auch direkt schon mein OpenVPN eigentlich nur noch als Backup-System. Hauptsächlich benutze ich eigentlich Mulvad
Ja.
mit WireGuard. Aber deswegen, mir fehlte so ein bisschen die Experience, auch mal einen eigenen Endpoint aufzubauen und hatte mir dann mal so einen kleinen Raspberry Pi geschnappt und WireGuard aufgesetzt und dann geguckt, dass ich das auch dahin bekomme. Wir waren ja immer noch gerade bei den Problemen von WireGuard. Diese Ungesprächigkeit von WireGuard hat natürlich auch einen
Ja,
ganz
hast du
kleinen
recht.
Nachteil,
Ja.
dass das Debugging etwas erschwert wird.
Das stimmt.
Ich war am Anfang, also man hat zwei Configs und man muss gegen die Keys, wie wir vorhin schon auch erwähnt hatten, dann austauschen. Und ich glaube, ich hatte dann von dem einen den falschen Key und dann funktionierte das nicht. Und dann war mir erstmal unklar, warum das nicht funktionierte. Das war jetzt zwar kein großes Problem, im Vergleich zu OpenVPN war das trotzdem noch ein absoluter Klacks, aber ich wollte nur sagen, diese Ungesprächigkeit führt dazu auch, dass vielleicht das Debuggen etwas erschwert wird.
Das stimmt. Wobei das ja auch theoretisch möglich wäre, da irgendwie ein bisschen mehr Verbose-Nachrichten auszugeben, irgendwie sonst im Log oder sowas, ne?
Ich habe gesehen, dass das auch geht. Also man kann irgendwie WireGuard mit Debug-Symbolen auch aufrufen und bekommt dann eben auf beiden Gegenseiten, wenn man die eben unter seiner Fuchtel hat, kann man deutlich, also kann man auch mehr sehen, was im Hintergrund funktioniert.
Okay.
Also das geht, aber jetzt rein von den Messages her da muss man eben schon dann Debugging dann benutzen. Ja.
Ja, also allgemein können wir eigentlich auch nochmal, also ich habe auch schon mal WireGuard-Endpunkte aufgesetzt. Ich habe auf einem V-Server habe ich einen laufen zum Beispiel und ich verwende auch Mulvat. Können wir einfach mal so ein bisschen erzählen? Also klar kann da was schiefgehen und das Debugging kann dann vielleicht ein bisschen härter sein, weil man irgendwie wenig sieht. Aber ich finde es, der Konfigurationsaufwand ist einfach schon so überschaubar, ne?
Ja,
Wenn man
absolut.
sich ansieht, man hat auf beiden Seiten eine Konfigurationsfile, die dann irgendwie 5 Zeilen hat oder so. Du musst darauf achten, dass du die IPs, dass die sich matchen, ne? Die IP, die
Richtig.
du, ich sag jetzt einfach mal Client und Server, Initiator und Responder ist das dann. Die IP, die der Client sich dann nimmt, die muss halt beim Server als Allowed IP-Liste auch stehen irgendwie, ne? Du musst den Endpunkt
Genau.
richtig gesetzt haben und du musst die Keys richtig gesetzt haben. Und dann, das war's im Wesentlichen, ne? Das sind ein paar Zeilen Config-File. Kann man auch über die Kommandozeile machen, muss nicht mal über eine Config-File sein. Und was ich finde, was mir aufgefallen ist, in der gesamten Benutzung davon, man merkt einfach bei jedem Schritt, dass das eine richtig durchdachte Sache ist, irgendwie von vorne bis hinten. Wenn man beispielsweise nicht die Config-File nimmt, sondern jetzt über IP irgendwie, also nicht mit WG-Quick eine Config-File hochfährt, sondern sich das manuell sagt, dem eine IP zuweist und dann irgendwie die Keys setzt und Settings setzt, dann kann man sich zum Beispiel einen Status ausgeben lassen und der wird direkt in einem Format geprintet, was man 1:1 Copy und Paste in eine Config packen kann. Lauter solche Kleinigkeiten. Man merkt an jeder Stelle irgendwie nichts an allem ist in irgendeiner Art willkürlich. Alles ist irgendwie durchdacht und ergibt Sinn und es ist einfach unglaublich schön damit zu arbeiten. Noch eine zweite Sache, die mir aufgefallen ist, es gibt eine Config-Setting, die auch gesetzt werden muss. Das ist die Allowed IPs, glaube ich, heißt die. Einfach um dem Client jetzt zu sagen, ich habe jetzt zwar einen WireGuard-Tunnel zu meinem Server, aber wie möchte ich den nutzen, ne? Da hast du dann manchmal irgendwie so Häkchen in manchen Software, die irgendwie OpenVPN benutzen, Route all Traffic through Tunnel oder irgendwie so ein Kram. Und oder möchte ich jetzt wirklich nur, dass irgendwie Pakete, die für das Netz, zu dem ich verbinde, irgendwie hingehen, ne? Also beispielsweise, ich baue da jetzt ein internes Netz zu meinem Server auf, das ist dann ein 10.10 Netz und mein Client ist 10.10.0.2 und der Server ist 10.10.0.1. Da kann man ja jetzt auch sagen, ich will eigentlich den Tunnel nur benutzen, um in meinen Server rein zu SSH'en oder sowas. Oder ich will den Tunnel benutzen, um meinen gesamten Traffic, wenn ich rumbrowse, über meinen Server zu fahren, durch einen WireGuard-Tunnel. Und allein schon die Art, wie man das festlegt, ist halt auch einfach total schön mit den Allowed IPs. Also im ersteren Fall, wenn ich jetzt nur mein SSH oder so will, dann würde ich in Allowed IPs einfach die 10.10.0.0/24 reinpacken. Dann ist genau klar, ne, nur für die letzten Bits, nur dieser Teil des Traffics fährt halt durch. Oder ich kann auch einfach in 0.0.0.0, waren das jetzt 5? Nee, 4, 4, 4 Nullen auf jeden Fall, /32 reinsetzen. Dann ist klar, dass das auf alles matcht. Und egal, an welcher IP ich ein Paket sende, alles wird durch den Tunnel. Und so kann man halt auch auf eine richtig schöne, wie es halt sein sollte, exakt setzen, was und welcher Traffic und welche Art von Paketen jetzt durch dieses Interface fahren und welche eben nicht. Und WireGuard ist einfach eine tolle Angelegenheit.
Ja, also ich muss auch sagen, es vereinfacht so viel. Man merkt wirklich, dass so einfach habe ich wirklich noch nie VPN aufgebaut. Also ich weiß noch,
Ja.
OpenVPN, oh, das waren wirklich Stunden und hin und her und tut nicht und da wieder was kaputt und ach, das war wirklich nicht so geil. Und jetzt ist das hat wirklich super, war super, einfach nur zwei Configs, ein Kommando ausführen und dann hat man schon eine sichere Verbindung. Das ist wirklich eine großartige Angelegenheit, muss ich auch sagen. Aber man muss mir vielleicht nur sagen, das sagt auch Donnenfeld selber. Es ist natürlich ein sehr unkonventioneller Ansatz, ne? Also wir machen ja alles im Layer 3
Ja, das
und
stimmt.
grundsätzlich auch IPsec, und so beschreibt er das auch selber, ist natürlich akademisch so schön, die ganzen Layer schön sauber getrennt, Key Exchange, alles so ein bisschen separat und das ist jetzt alles so, wir haben so Er nennt es ja auch, es ist so opinionated, ne? Also das ist so das,
Ja,
was er
genau.
denkt, wie er das, wie das sein sollte. So hat er das quasi implementiert. Das ist natürlich
Ja.
unkonventionell, aber ich bin ein Riesenfan davon.
Ja, also opinionated und er sagt auch in manchen Talks blasphemisch.
Ja,
Also
genau, richtig.
es bricht so alle
Ja, ja.
irgendwie Assumptions, die man da in den 90ern noch fürs Networking hatte, und macht halt einfach, wie es meint, aber so wie das momentan aussieht, ist da was wirklich Schönes bei rausgekommen, ehrlich gesagt.
Jo, meinst du, also auf meine Uhr sind es fast 2 Stunden, ne?
Auf meiner auch,
Ja.
überraschenderweise, ja. Ja, ich denke im Prinzip, das
Hammer.
sollte erstmal ein grober Überblick über WireGuard gewesen sein. Jeder, der gern mal was ausprobiert und irgendwie das noch nicht angewendet hat, es ist wirklich simpel. Einfach mal sich zwei Maschinen nehmen und die per WireGuard verbinden und feststellen, wie schön das einfach ist.
Genau, und wer damit spielen möchte, ich habe gesehen, auf der WireGuard-Seite gibt es auch einen öffentlichen Testserver. Also wenn man jetzt noch keinen VPN-Dienst oder ähnliches hat und einfach mal damit ein bisschen rumspielen möchte, kann man diesen Dienst benutzen. Finde ich eine
Man
nette
sollte
Idee.
natürlich vorsichtig sein, ne?
Steht
Also.
auch da, also
Okay.
bitte mach keinen Scheiß damit. Aber er sagt auch, dass es natürlich, also auf seiner Seite wird auch alles gemonitort. Er muss sich natürlich absichern. Aber es geht einfach darum, dass man einfach mal, wenn man ein bisschen rumspielen
Ja.
möchte, kann man den Demo-Server dazu benutzen und muss keinen eigenen aufsetzen und kann erstmal schauen, gefällt einem das, wie kompliziert ist das jetzt in Wirklichkeit. Also da kann man auf jeden Fall mal ein bisschen rumspielen.
Ja, und wir ermutigen jeden, das auch zu tun. Auf
Ja.
irgendeine Art und Weise, weil WireGuard wird kommen.
Ja.
Ich glaube ganz ehrlich, dass WireGuard die Zukunft des VPNs ist. Also
Ja.
das glauben ja nicht nur wir. Also ich sag mal jetzt, da es kommt in den Linux-Kernel, das ist auch schon mal
Eine
ein
Ansage.
großer Wink, genau. Schaut euch WireGuard an und probiert's aus und ist eine wirklich schöne Angelegenheit.
Genau. Schmeißt OpenVPN und IPsec in die Tonne.
Wenn ihr könnt, wenn ihr es
Ihr
nicht
könnt,
irgendwo
ja.
benutzen müsst, leider.
Ja. Ja, genau.
Genau, aber ja.
Ja, wunderbar. Dann
Gut.
waren das mal hier fast 2 Stunden WireGuard, über WireGuard gesprochen. Ich glaube, wir haben es ganz gut umrissen. Ja.
Ja, und wir
Und
hoffen, ihr konntet was mitnehmen.
so sieht's aus.
Dann hören wir uns bald wieder.
Zum nächsten Podcast.
Gut.
So, macht's gut.
Tschüss
Tschüss.
zusammen.